Drei, vier Eggestein, alles muss Verstecke sein.
Ja, moin moin St. Pauli, moin moin beim St. Pauli Pop Podcast Teams Call am Sonntag.
Sonntagabend.
Das könnte eigentlich auch eine Live-Sendung sein, irgendwann mal. Können wir bei YouTube Stars werden oder Twitch oder sowas. Twitch, Twitch. Bist du bei Twitch, Tobi?
Ich habe da einen Account, aber nur um ab und zu mal was zu gucken.
Dann stelle ich doch mal ganz kurz für die Leute, die uns nicht sehen können, also alle, stelle ich mal vor, wer hier am Mikrofon ist. Euer Host Erik und zu Gast mal wieder Tobi Bayer.
Das bin ich, hallo.
Der war auf der Gegengrade stand gestern, kann das sein?
Genau.
Genau, Gegengraden Tobi, Nord-Erik und zugige Ecke Willi.
Willi. Naja, also Ecke, du sagst das doch bestimmt wegen Eggestein jetzt bei mir, ne? Eggestein auch bei mir in den Wertungen immer sehr hoch steht im Gegensatz zu dir. Sollen wir jetzt das Thema schon aufgreifen? Nein, das ist doch...
Wenn du willst, ne? Willi, aber ich würde das gerne mit einem Fakt Eggestein unterlegen. Ich würde das gerne mit einem
Fakten schaffen.
Fakten unterlegen. Und zwar... Was die meisten nicht wissen, ist, dass Willi ist in einem internationalen Ring von, sag ich mal, Fußballexperten, so, die sich zweimal im Jahr treffen, um Spieler zu handeln. Also eigentlich ist er der Andreas Bornemann der internationalen Wettmafia. Und tatsächlich, die treffen sich einmal im Jahr in Hamm, Westfalen, und da dealen sie dann Spieler aus. Und Willi hat Eggestein gekauft. Und jetzt frage ich ihn jedes Mal, ob er ihn auch aufgestellt hat. Willi, hast du ihn aufgestellt?
Eine einseitige Frage. Ich habe ihn nicht aufgestellt, ich glaube noch nie dieses Jahr, weil ich eigentlich nicht nur ihn besitze, sondern auch tatsächlich Carol Metz und Erik Smith. Und die stelle ich tatsächlich regelmäßig auf. Und Erik Smith hätte ich gerne als Copy and Paste für defensiv und offensiv. Kann ich aber nicht. Ich habe sie tatsächlich beide defensiv aufgestellt. Und das funktioniert in diesem Jahr ausgesprochen gut. Trotz der Tabellensituation, die wir jetzt haben, habe ich eigentlich einen sehr guten Ertrag dadurch gehabt. Ja, aber
haben wir eine ganz klare Empfehlung, also einen ganz klaren Trend und eine ganz klare Empfehlung an Alexander Blessin. Willi stellt Eggestein nicht auf. Und dann würde ich an deiner Stelle mal ein bisschen darüber nachdenken, Alex.
Als Trainer würde ich ihn immer weiter aufstellen, weil ich der kompletten Meinung bin, dass er ein absolut wichtiger Faktor im Spiel des FC St. Pauli ist, was die Bälle nach vorne angeht. Also auch in dem Spiel wie gestern bin ich der Meinung, dass er hat überhaupt gar keinen einzigen Fehler gemacht, außer dass er den Abschluss nicht gefunden hat. Also so als ehemaliger Stürmer, wie ich es mal war, hätte ich auch irgendwann mal die Pike genommen und irgendwas gemacht oder irgendwie einen Abschluss gesucht. Es wird jetzt immer noch mal der besser Postierte gesucht und irgendwie gesagt, nee, jetzt ist nicht die optimale Situation, um einen Abschluss zu finden. Das ist alles extrem schade, aber es geht gar nicht darum, diese Torschancen, die er vielleicht vermeintlich nicht vollendet hat, anzumerken, sondern die Tatsache, dass er, wie ich finde, ein extrem wichtiger Spieler im ganzen Spiel des FC St. Pauli als Zielspieler ist. Und diese Bälle macht er auch, also er hat, ich weiß gar nicht, Ballverluste in meiner Wahrnehmung sind wirklich nicht gern null, aber wirklich für einen Stürmer ausgesprochen gut. Und die Passquote zum eigenen Mann ist, glaube ich, auch ausgesprochen gut, in meinen Augen und Ohren zumindest, in der Wahrnehmung. Und deswegen finde ich ihn als Target völlig unangebracht. Als Target im Sinne von... Wollen
wir den Hörern vielleicht noch ein bisschen Kontext geben. Heute ist der 27. Oktober 2024, Sonntag. Und gestern am 26. Oktober hat St. Pauli zu Hause das Heimspiel vom wievielten Spieltag? 8. Spieltag gegen VfL Wolfsburg gespielt. So, 0-0. Endstand 0-0. Halbzeit stand überraschenderweise auch 0-0.
Auch 0-0. Wir waren im moralischen Sieger.
Tatsächlich muss man auch sagen, dass wir am Millerntor noch kein Song 2 gehört haben. Das heißt, wir haben noch kein Tor am Millerntor gesehen.
Ja, ich war gerade rechtzeitig zur Sportschau, war ich wieder zu Hause. Und da war dann erst ein Bericht über das letzte Spiel gegen VfL, oder der höchste Sieg, den St. Pauli jemals, ich glaube, das war zweite Liga, im eigenen Stadion gewonnen hat. Das war 10-2 oder so gegen den VfL Wolfsburg.
Nein, was war das denn?
Mit lauter
da war ich nicht da.
Ey, vor allem die Statistik, die vorher vorgelesen wurde, mit irgendwie von 26 Spielen gab es irgendwie 18 Siege und keine Ahnung, ein paar Unentschieden und ganz wenige Niederlagen, habe ich gesagt, okay, ist jetzt VW erst letztes Jahr eingestiegen bei Wolfsburg oder wie kann das sein, dass das so war? Aber irgendwie war das ein Lieblingsgegner anscheinend von uns.
Wer hätte das gedacht? War irgendwann in den 70ern, lass mich das kurz nachgucken. Da ist es 21.12.1974.
Krass.
10-2 mit Toren vor allem von Sonny Wenzel. Zwei Stück von dem. Und den hatten sie dann auch im Interview. Und das war irgendwie ganz herzerwärmend und ganz nett irgendwie. So, aber dann kam die Werbung in der Sportschau und nach der Werbung kam dann der Hinweis und dann wurde eingespielt, dass 1-5 erzielt von Marcel Eger im letzten Bundesligaspiel der Saison 2010-11 gegen Bayern München, das ja bekanntlich 1-8 ausgegangen ist. Und das Tor von Marcel Eger war tatsächlich der letzte Bundesliga-Treffer im Millern-Tor.
Ach, daher, okay, da wird der Mensch her, okay.
Also, sind wir jetzt schon beim Ausblick? So schnell, also der Podcast ging auch rum, das ist unglaublich, wie schnell so eine Stunde vergeht. Ja, also 1-8, also tatsächlich wollte ich den Witz ganz am Ende machen, aber dann mache ich ihn eben jetzt am Anfang. Ich glaube, beim 1-8 gegen Bayern München werden wir in 2 Wochen das erste Tor des FC St. Pauli am Millern-Tor erleben.
Also wie der Millern schon gesagt hat, sind wir tatsächlich an den Plastikwochen jetzt so durch die Termine mit, also zu Hause gegen Wolfsburg und dann das Spiel in Hoffenheim und dann noch DFB-Pokal in der Mitte eingesandwiched mit Leipzig, bevor dann in 14 Tagen das Heimspiel gegen Bayern München kommt. Ja, ist total spannend. Also jetzt gerade heute ein aktuelles Ergebnis. Ich glaube, Bochum hat 5-0 verloren, wenn ich es richtig gesehen habe.
Ja, aber jetzt ist erstmal Pokal und dann kommen die Bayern irgendwie völlig erfolgsverwöhnt irgendwie. Nee, warte mal. Erst spielen wir auswärts in Hoffenheim. Ja, dann haben Hoffenheim, wir auch noch ein Spiel. Naja, und dann, also, ich glaube, wir gewinnen gegen Bayern übrigens.
Ja, das ist eine sehr gute.
Was?
Einfach mal so einzuwerfen. Entschuldigung,
ich wollte gar keinen Lachflash kriegen.
Aber im Stadion saß einer hinter mir, der hat gestern das ganze Spiel über gemeckert. Und ich war so genervt, ne, dass der gesagt hat, sogar gegen so eine schlechte Mannschaft wie Wolfsburg, und übrigens, da gebe ich ihm recht, Wolfsburg war wirklich sehr, sehr schlecht gestern.
Das war noch nicht mal zweite Liga von Wolfsburg.
Also wirklich. Es war wirklich bedauerlich, dass wir gegen so eine schlechte Mannschaft nicht gewinnen. Aber das stimmt, ich habe bis zur 89. Minute habe ich Hoffnung gehabt.
Ja, haben wir alle. Außer Dirk, der neben uns stand, schöne Grüße, der hat in der 80. Minute gesagt, hier passiert nichts mehr.
Naja,
und gut, da habe ich an den Quotenrocker gedacht, der das immer gesagt hat, als er neben mir stand. Und der hatte immer recht. Und Dirk hatte gestern auch recht.
Ja, fies, dass solche Leute, so ist das halt im Fußball. Aber egal, nichtsdestotrotz, du hast am Ende des Tages, ist es echt fies, dass du mit einem Punkt rausgehst und nach so einer komischen Standardsituation in der 90. und 92., wo ein besagter Kevin Behrens noch eine Kopfballmöglichkeit zum Sieg hat, wenn ich mir das überlege, dann will ich diese negative Gänsehaut gar nicht an meinem Körper sehen, sozusagen.
Das habe ich auch nicht an mich herangelassen. Also da hatte ich gar keine Lust, das überhaupt auch nur in Erwägung zu ziehen, dass dieses Armleuchterchen.
Wieso ist das so, dass so ein, also wieso nimmt so ein Weltensegler-Trainer, der jetzt eigentlich rumgekommen ist, den überhaupt mit in den Kader und bringt ihn in solch einem Spiel auch noch aufs Tableau? Das verstehe
und dann ich. In der 85. Minute, so das ist ja offensichtlich nur
Provokation.
Also reine Provokation. Okay, dass der natürlich dann noch eine Torchance kreiert, ist wahrscheinlich auch für Hasenhüttl überraschend gewesen, weil wenn der Behrens besser wäre als die anderen 10 da auf dem Platz, dann hätte er den ja früher gebracht. So, das war nur noch einmal auf den Stunk, auf den Putzhauen, ein bisschen Stunk machen. Und das hat er ja auch in der in der Pressekonferenz hinterher quasi zugegeben. Ne? Er hat gesagt, er hat sich entschuldigt, wir haben das intern sanktioniert und dafür ist die Sache erledigt und dass er hier ein bisschen ausgepfiffen wird, damit muss er leben und er hat sich aber im Rahmen gehalten und ja, jetzt ist das so.
Das ist so schlimm, ich finde das so schlimm. Also er ist ja bei uns vorbeigegangen und beim Vorbeigehen die ganzen Pfiff und Buhrufe. Und er meinte, er müsste unbedingt nochmal an der Totenkopf-Eckfahne ziehen, beim Vorbeigehen, als er sich warm gemacht hat, wo ich so dachte, ey, was für ein Assi. Und ich weiß jetzt nicht, was an der Thematik dran ist. Ich habe das auch nur irgendwie wahrgenommen, dass er anscheinend jetzt auch noch so eine Szene hatte vor der Süd, wo es noch keine Bilder oder keine Fotos oder keine Videos drüber gibt, dass er da irgendwie so eine sexistische Bewegung gemacht hat, irgendwie oral, was auch immer. Also ich verstehe nicht, dass man da, es muss ja nicht unser Verein sein, also das ist ja nun eindeutig, dass unser Verein gegen sowas in jeglicher Form, das ist der eigene Verein. Ich habe noch beim Gehen in den Stadion, weil da, okay, mir kommen ganz viele grün-weiße Fans dagegen, die Regenbogenfahnen auf die Wangen gemalt haben und was auch immer, okay, ja, du Ausrutscher, wie auch immer, komischer Typ, naja, ist jetzt, muss man jetzt mit leben, dass man den im Kader hat, aber dass er dann noch seine Bühne kriegt, also ich meine, wie fassungslos kannst du da eigentlich nur sein als Zuschauer? Das ist, ich finde es echt unglaublich entsetzlich bei solchen Situationen. Das geht.
Nee, zumal der Kevin Behrens ja anscheinend irgendwie so einen Sascha Rösler-Komplex hat. Ne? Also Sascha Rösler, Fortuna Düsseldorf-Spieler damals gewesen, der hat ja auch extra Aktionen gemacht, um ausgepfiffen zu werden, hat uns dann noch angestachelt, ihn weiter auszupfeifen. Hat hinterher gesagt, er steht halt drauf, er findet das geil, wenn das ganze Stadion gegen ihn ist, das stachelt ihn an. So,
das habe ich ja bei Dominic Kohr auch so im Gefühl gehabt, ne? Mit Mainz, dass es auch so ein bisschen so war. Ne? Wobei.
Ich glaube, dem war es einfach egal.
Chor, der rettet wenigstens Frauen das Leben bei einem Unfall, aber ja, Behrens, der macht homophobe Sprüche.
Sehr geil fand ich eine Szene von einem Schiedsrichter, der tatsächlich beim ähnlichen Vergehen letzte Woche eine gelbe Karte gesehen hat und nachdem er gesehen hat, was das Foul beim Spieler bewirkt hat, also eine offene Fleischwunde, hat ihm einfach rot gegeben mit dem Argument, okay, das war mal eben eine Verletzung, die sah nicht so aus, wie sie gewirkt hat. Und deswegen, ich nehme die gelbe Karte zurück und zeige dem glatt rot.
Kann der DFB bei Chor nicht auch noch nachträglich eine rote geben, wegen Syndesmosebandriss?
Wo ich so sage, gibt es das, Erik, du bist ja Fachmann bei amerikanischen Sportarten, Mannschaftssportarten, gibt es da nicht sowas wie eine Fahne, die man werfen kann und sagen kann, hier, das ist eine Verletzung, keine Ahnung, Eishockey, Baseball, Football, Basketball.
Ja, da braucht man gar nicht so weit zu gehen. Das ist auch im, also ich bin jetzt ja kein ausgebildeter Schiedsrichter, aber also ich bin ausgebildeter Baseball-Schiedsrichter tatsächlich, aber das hilft ja hier nicht viel. Was ich aber bis zur eigenen Gewissheit ahne, ist, dass der DFB in der Lage ist, nachträglich Sperren auszusprechen. Das geht. Und das Zweite ist, dass die Regel besagt, also die Unfair-Spielregel besagt, dass ein Foul, das nur dazu dient, den Gegner zu verletzen, und zwar schwer zu verletzen, mit Rot zu ahnden ist. Das heißt also, dieses Foul, wir haben es alle gesehen, wenn du in der Gegengerade warst, Tobi, hast du es ja wahrscheinlich noch besser gesehen als wir, aber wir haben es alle gesehen, dieses Foul ist im Entstehungszeitpunkt beim Stand von 0-3 mit der Intensität, in der es angegangen wurde und in dem Ergebnis sozusagen dieses tätlichen Angriffs glatt rot. Das ist überhaupt gar keine Frage, also meiner Ansicht nach. Und die kann man auch nachträglich verhängen, die Sperre. Auch bei einer gelben Karte kann man auch sagen, ach nee, war doch nicht gelb.
Wenn du jetzt sagst, das Ergebnis, ich meine, überleg dir mal die ganze, wenn du das mal aufziehst und sagst, Elias Hart ist ein Spieler, der bei uns den Unterschied macht. Der hat von 5 geschossenen Toren hat er bei uns 4 Torbeteiligungen gehabt. Also er war eigentlich überall dabei. Was hätte dieser Spieler an solchen Spieltagen wie gestern bewirken können?
Ja.
Und das ist natürlich umso fataler, wenn du merkst, dass so eine Mannschaft wie der FC Mainz 05 in die Kategorie runterrutscht, in der wir uns gerade befinden, tabellenmäßig. Und wo dann gesagt, okay, ja, also das war vielleicht gar nicht so schlecht, dass du den besten Spieler der gegnerischen Mannschaft einfach mal für vielleicht den Rest des Jahres einfach mal kaputt gehauen hast.
Ja, nicht das, vielleicht. Also dafür, ganz sicher für den Rest des Jahres. Dafür
hast du mal Freibier die nächsten Wochen im Clubheim bei uns. Das ist doch super. Und das ist irgendwie, das ist sowas von mehr als tragisch und mehr als nicht nachvollziehbar.
Ja, Mainz also hat gerade mal 4 Punkte mehr als wir. Also die sind auch noch nicht weg vom Abstiegskampf.
Überhaupt nicht.
Nein, die holen wir auch noch. Wenn
das rausgegangen wäre gestern mit dem, dann wären wir bis auf einen Punkt nach Wolfsburg dran. Und es ist jetzt so, ach, das ist, jetzt spielen wir in Hoffenheim, die sind direkt vor uns in der Tabelle. Das ist auch ein Chaosverein. Und ich finde, bei uns regiert relative Ruhe, die, wie ich finde, auch Sinn macht, logischerweise. Wobei man sagt, natürlich hätte man gerne ein bisschen mehr Reibereien im positiven Sinne, dass man sagt, okay, also dieses Aufstellungs-Tovabo, was wir jetzt wahrgenommen haben, also ich fand es schon überraschend, dass Daniel Sinani gespielt hat. Auf einer offensiven Außenposition, die wir alle mit Dapo oder mit, wie ich finde, Scott Banks besetzen könnten, wo ich sage, das ist mein Mann der Spielzeit eigentlich gerade. Oder zum Beispiel ein Carlo Bucalfa, der jetzt wirklich relativ raus war durch seine Verletzung.
Der ja, aber war vorher eben relativ drin. Also nicht nur relativ, ja. Sondern er war einer neben Saad. Das Highlight der ersten drei Spiele war Carlo Bucalfa.
Übrigens hat
er
das erste Tor geschossen. Er war überraschend gut, ja, das sehe ich auch so, dass Bucalfa überraschend gut gespielt hat für das, was er letztes Jahr auch gezeigt hat. Letztes Jahr war er auch nicht gerade in der Stammelf. Mhm. Er hat ein Tor gemacht, das ist natürlich immer super. Ansonsten ist Bucalfa halt eher so die Adams-Vigawa-Lösung, also diese Stabilitätslösung. Ne? Das ist halt, da passiert da nichts Aufregendes, aber es passiert auch nichts Schlimmes und der ist irgendwie ganz gut. Sinani hat mir gestern gut gefallen. Also ich kann das gar nicht verstehen, dass da kritisiert wird, weil klar ist Scott Banks auch eine absolute Nummer. Das ist so ein Wirbelwind, der macht auf jeden Fall irgendwie Stress. Ich glaube, Sinani hat eine etwas höhere Qualität als Scott Banks, was den Zweikampf angeht und so.
Auf einer anderen Ebene, finde ich. Also er kann gut den Ball halten, kann ihn gut verteilen. Die Momente hat man selten. Ich bin eher bei den Momenten, wo wir wirklich Fakten schaffen. Also wirklich, wo jetzt Raum nach vorne ist und wo jetzt nicht der Ball gehalten werden muss und auch sicher verteilt wird. Das kann Sinani wie kein anderer. Also der ist so ballsicher, der ist so
technisch. Vielleicht sogar besser als Eggestein. Hallo, kleiner Einwurf von meiner Seite noch. Ich wollte es tatsächlich noch konkretisieren. Ich wollte es konkretisieren, auch um, dann können wir das Thema auch auch abschließen. Also ich sehe das genauso wie du, Willi, oder wie ihr beide. Sinani spielt einen sehr ähnlichen Fuß wie Jojo Eggestein, mit dem großen Unterschied, dass er auch defensiv in Zweikämpfe geht. Ich habe von Jojo Eggestein gestern nicht einen einzigen defensiven Zweikampf gesehen. Und das ist auch mein. Hinter dir saß jemand, der hat die ganze Zeit gemeckert, Tobi, ne? Also in mir drin war so ein Typ, der hat die ganze Zeit über Eggestein hat sich aufgeregt und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass das auch nach außen gedrungen ist, Willi. Hast du den Typen auch gehört, der in mir drin saß?
Nee, also den ignoriere eigentlich beide Typen immer. Deswegen, also der Außen und der Innen sitzt, insofern habe ich es nicht wahrgenommen, aber.
Ich habe dann erst damit aufgehört, als ich gemerkt habe, dass ich Dirk angesteckt habe. Und wenn man Dirk ansteckt, dann ist das natürlich fiese, weil das ist so wie Doomscrolling bei TikTok. Es ist irgendwie wird immer schlimmer. Und deswegen habe ich es irgendwann gelassen, bevor Dirk nach unten rennt und Alexander Blessin am Kragen packt und sagt, wechsel ihn endlich aus, was er natürlich nachher auch getan hat.
Naja, also darum, wie gesagt, darum geht's mir gar nicht. Eggestein ist für mich ein Teil der Mannschaft der ersten Elf immer und wird's auch immer bleiben. Morgan Guavogli hat ein ausgesprochen gutes Spiel gemacht.
Ja, auf den fand ich sehr gut.
Tatsächlich. Und hat das, was du gerade anmerkst, defensiv hat er extrem gut gewirbelt. Und
Alter, diese Zweikämpfe, wo er einfach mit seinen langen Beinen vor die Leute springt und ihnen den Ball wegnimmt. Und,
wie so eine Spinne kommt er
in den Zweikämpfe rein. So geil.
Das ist so Wahnsinn. Deswegen wäre auf meine Variante wäre halt gewesen, also man braucht bei solchen Sachen, also so ein Sinani ist für mich so ein Mann, den brauchst du jetzt nicht zwingend in der Bundesliga. Den brauchst du, also weil du brauchst diese Überraschungsmomente, du brauchst so Sachen, also meine Aufstellung hätte eher so ausgesehen, hätte ich gesagt, okay, dann morgen irgendwie über außen oder Scott Banks über außen und Sinani, ja, das ist ja auch immer so, der hat anscheinend extrem gut trainiert und hat es auch verdient, hatte auch eine sehr gute Vorbereitung. Ich habe jetzt bis auf das letzte Spiel in der zweiten Liga, wo er das Tor gemacht hat und wo man gesagt hat, okay, der hat einen ganz tollen linken Fuß und kann Standards und das kann Erik Smith auch. Wenn es danach geht, würde ich mir den eher nochmal kopieren und auf verschiedene Sachen legen. Hätte ich gesagt, okay, also ich habe nichts gegen ihn, aber es ist für mich jetzt keiner, der jetzt in den Pool kommt, dass er ein Überraschungsspieler ist, der jetzt was bewegen kann. Also wie so ein Dapo, wie so ein Zart, wie so ein Scott Banks oder wie jetzt auch ein Morgan über außen. Das sind so für mich die Spieler, die jetzt, wo du jetzt sagst, okay, die machen jetzt einfach Sachen, da habe ich jetzt nämlich gerechnet. Also wenn Herr Sinani wenigstens mal, das hat er gestern tatsächlich einmal gemacht, da hat er einen Fernschuss gemacht von 20 Metern, der war auch relativ gefährlich, wurde auch noch eine gute Szene für den Gegner.
Hat er nicht festgehalten, der Torwart, ne? Ja.
Genau, und wo ich auch glaube, dass der wahrscheinlich der Spieler des Spiels wird gestern, aber das ist, wo ich so sage, das ist nicht die Art von Spieler für mich in solchen Spielen, die einen Unterschied machen. Also das ist eher ein bisschen politisch aufgestellt, würde ich sagen. Also entweder, ich habe auch mehreren Leuten irgendwie wahrgenommen, dass anscheinend so eine Angst bei den Spielern auch herrscht. Angst vorm Abschluss, Angst vor Fehlern. Ich weiß nicht, ob Herr Blessin so eine Ausstrahlung hat.
Ich glaube, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich glaube, der arbeitet seit Monaten dagegen an, dass die Jungs diesen Hürzeler-Spleen einfach mal aus den Köpfen kriegen und nochmal einen Haken und nochmal ein Abspiel und nochmal hier, nochmal da. Ich glaube, dass der genau das Gegenteil macht, dass er genau das Gegenteil, und ich finde auch, dass man das merkt. Es gab ein oder zwei Fernschüsse, nicht viele, aber ein paar gab's. Es gibt lange Abschläge von Vasil, den wir übrigens ja gleich auch bestimmt noch mal über den Klee loben werden. Ich glaube, dass, apropos Rösler, Tobi, Alex Blessin war ja auch so ein Spielertyp, der hat erzählt, dass er bespuckt wurde in Holland und das total geil fand. Und da richtig sozusagen Motivation rausgezogen hat. Ich glaube,
ja gut, wenn du bespuckt wirst, dann musst du wahrscheinlich Motivation dort ziehen. Als Profi hast du keine andere Chance. Du kannst genauso beleidigt sein oder zum Diskutieren mal hingehen. Also das machst du natürlich alles nicht. So, aber ich
aber find, Holland vor 15 Jahren war, glaube ich, ein heißes Pflaster, was das angeht.
Also aber du beleidigst die Leute nicht extra, um bespuckt zu werden. Ne? Also
Das
ist ja das, genau, was Röster gemacht hat.
Ja, richtig, so. Hast recht. Okay.
Und das ist anscheinend ja auch das, was Behrens oder der ganze VfL oder zumindest Hasenhüttl mit uns gemacht hat. So, das ist halt einfach unanständig. Das also diese bewusste Provokation, um die Pfiffe zu erzeugen und von denen dann stärker zu werden. Es gab gestern ein paar Sachen, über die ich mich sehr gefreut habe. Also Morgan Giavogui auf der linken Außenbahn statt Zart hat sehr gut funktioniert. Mhm. Also großer Unruheherd und Torgefährlichkeit erzeugt. Also absolut alles richtig gemacht. Das fand ich super. Absolutes Highlight auch für mich. Ich glaube nicht, dass, also in meiner Wertung wäre nicht Vasil mein Spieler des Spiels, sondern Giavogui, auch wenn es vielleicht nicht so offensichtlich ist. Vasil hat einfach toll gehalten und ein paar wichtige Dinge irgendwie entschärft. Aber Giavogui war also sehr wertvoll da. Und ich freue mich einfach, dass der nicht nur als Mittelstürmer funktioniert, also beziehungsweise, dass er auf der Außenbahn besser funktioniert als da, wofür wir ihn eigentlich geholt haben. Wir haben ihn als Mittelstürmer geholt und jetzt ist er auf Außen, fand ich ihn besser als bei den Einsätzen. Oder am Ende ist er ja auch in die Mitte gerückt, ne? Als dann, Dapo gekommen ist. Und dann Scott Banks kam, dann waren halt Dapo und Banks irgendwie auf den Außen und Giavogui in der Mitte. Da war es dann einfach nicht mehr so gut. Also ich glaube, der ist außen besser aufgehoben.
Ja, glaube ich auch, tatsächlich. Weil er den Raum gut wahrnimmt, den er vor sich spürt. Und er ist halt auch wirklich er hat halt wirklich einen guten Schritt und hat echt eine gute Schnelligkeit.
Ja, ja. Und ist auch dann irgendwie schlau genug, um die Spieler dann auszutanzen. Der hat Bälle mitgenommen, also Wolfsburg grätscht ab.
Er hat gestern das einzige Tor gemacht, das Abseitstor, was zurückgenommen wurde.
Dran am Ball? Darüber müssen wir natürlich auch gleich noch reden. Aber lass mich noch einmal kurz zu Ende führen, worüber ich mich noch gefreut habe.
Es war bei uns in der Kurve und es waren wirklich 90% der Meinung, es war ein Ohrläppchen oder ein Haar. Büschel, was noch dran war. Also es Millimeter, die dran waren, aber es war genau die Millimeter, die dazu geführt haben, dass der Ball noch eine Wendung nahm. Also ja, er war anscheinend wirklich tatsächlich technisch dran.
Ich sitze da ja auf Höhe von der Torlinie zur Nord, sitze ich ja oben auf der Gegengrade. Und von da sah es ganz original so aus, als wäre es ein Eigentor gewesen von irgendeinem Abwehrspieler, der den Ball da irgendwie wegrätschen will. Also ich dachte Eigentor und dann kam irgendwie abseits, habe ich mich gefragt, wie kann denn so ein eigener Spieler im Abseits stehen?
Ja.
Ist ja gemein, wenn das auch geht. Aber ja, dann dachte ich, wahrscheinlich war einer von uns irgendwie im Abseits und hat irgendwie eingegriffen, aber ich habe echt nicht gesehen, dass der noch dran war. Ist ja egal. Die dritte Sache, die mich gestern sehr gefreut hat, war unsere Abwehr. Wir haben 0 gespielt gegen eine Mannschaft, die einen 5-mal so teuren Kader hat, die irgendwie individuell deutlich besser bestückt ist, als wir das sind. Und da überhaupt den Anspruch zu haben und zu sagen, hey, wir haben so gut gespielt, wir hätten eigentlich gewinnen müssen, ist schon abgefahren. Also der Punkt ist mehr wert, als wir das aktuell glauben, glaube ich.
Tut mir leid, ich muss da Wein in Wasser schütten. Aber sprich erst mal zu Ende.
Ach so, weil die Teuren alle verletzt sind. Na gut, keine Ahnung. Ach so,
nee, das mache ich nicht.
Alexander Blessin hat an der Pressekonferenz hinterher gesagt, so ja, wir müssen mit dem Punkt irgendwie glücklich sein. Gegen Wolfsburg, gegen so eine starke Mannschaft einen Punkt geholt. So. Und ich glaube, das stimmt. Also die spielen, die stehen natürlich nicht viel besser da als wir. Wenn wir gewonnen hätten, dann wären wir punktgleich gewesen. Aber die stehen da zu Unrecht. So.
Ja, klar. Also die haben schon, es ist ein Kaderwert, der einfach, das ist deutlich über uns und das wird auch immer so sein bei diesen Mannschaften, die halt wirklich einen Pool haben, wo das Geld lockerer von der Hand geht sozusagen. Und das wird auch immer so sein, das werden wir jetzt beim nächsten Spiel auch merken. Aber am Ende des Tages ist es doch schön, dass man merkt, also das muss doch eigentlich auch die positive Quintessenz dieser ganzen Scheiße sein, dass wir hier über 0-0 reden.
Dass wir mithalten können.
Ich mithalten können in der Bundesliga. Darum kann es doch nur gehen. Ja. Jeder hat von uns gesagt, ihr seid, natürlich steigt ihr ab. Wie Kiel oder jetzt heißt es gibt ein Schneckenrennen mit Kiel und Bochum. Und am Ende des Tages sind wir jetzt auf dem 16. Platz, haben 2 Punkte zum nächsten. Es ist noch die ganze oder
3.
Der größte Teil der Saison ist noch vor uns. Es gibt noch so viel zu vergeben. Und ich glaube einfach, wenn wir das, also am Ende des Tages, das, was jetzt passiert, dass wir wirklich Vasilis bei den Torhütern einfach mal irgendwie auf Platz 4 oder 5, weil er einfach 3 oder 4 weiße Westen, also ohne Gegentor. Davon muss man doch so viel positive Energie mitnehmen, dass man weiß, okay, man kann in dieser Liga nicht so falsch sein. Das kann einfach nicht sein. Man ist da richtig aufgehoben. Natürlich kannst
Coach
du sagen,
Willi, Coach Willi, ja, Coach
ja,
Willi.
Ja, natürlich kannst du sagen, es muss auch vorne der Knoten platzen. Ich habe überhaupt kein Problem dabei, wenn wir zu Hause immer unentschieden spielen und auswärts gewinnen. Das ist der Letzte, der sagt, okay, ich bin Blur-Fan und Song 2 finde ich
auch. Einmal Song 2 wäre schon nett.
Ja, dann lass uns das irgendwie im Pokal machen in der nächsten Runde, wenn wir Leipzig weggehauen haben, kommt halt Dortmund nochmal oder wer auch immer. Und dann hören wir nochmal Song 2, aber das muss jetzt nicht unbedingt im nächsten Punktspiel sein. Es geht einfach um die Tatsache, dass man das Gefühl hat, dass man in dieser Liga nicht falsch aufgehoben ist. Und das Gefühl hat man nicht. Und es gab viele, viele Ungewissheiten vor der Saison, gerade mit diesem Trainertausch kurz vorher. Ist alles Quatsch. Es ist alles, es funktioniert alles und es steht und fällt alles mit der Achillesferse. Die Achillesferse ist die Defensive. Wir haben einen tollen Torwart, der Nationalspieler ist und der in meinen Augen von Spiel zu Spiel noch besser wird. Genau wie ein Karol Metz, wie ein Erik Smit, wo ich sage, ey, der hat da so Aussetzer in einem Spiel, entscheidet ein Spiel mit seinen Aussetzern negativ für uns und im nächsten Spiel ist das so unglaublich unersetzlich und macht so Sachen, wo ich so denke, ey, sag mal, wieso hat den kein anderer auf dem Schirm oder habe ich eine andere Sonnenbrille auf, dass ich den als einziger gut finde? Also wir haben schon und Hauke
Erik Smit? Nee, der war doch auf dem Absprung schon. Also da war auch die große Sorge, dass wir den im Sommer verlieren.
Ja, gab es immer, aber das am Ende des Tages war das für mich immer nicht wirklich, das war so halbgar. Also war er verletzt im Sommer oder wieso hat das nicht geklappt? Ich weiß gar nicht genau. Oder war das.
Ja, er war im Wintertransferfenster war verletzt und er ist ja auch verletzungsanfällig, muss man ja auch sagen.
Das stimmt.
Ja, deswegen hat er jetzt auch, relativ spät seinen Vertrag jetzt gerade verlängert. Da haben wir ja letzte Woche
gesprochen. Nee, er hat ihn nicht spät verlängert, er hat ihn total früh verlängert, weil er hat erst vor einem Jahr seinen Vertrag verlängert und hat ihn jetzt nochmal verlängert.
Also vor einem Jahr hat er ihn, glaube ich, für ein Jahr verlängert, oder? War das nicht so?
Weiß ja keiner. Also ich nehme an, ich weiß es natürlich auch nicht besser als du, Willi, aber ich nehme an, er hatte einen Vertrag bis 25, 26 und jetzt hat man ihn nochmal verlängert um vielleicht ein Jahr, 26, 27, also insgesamt 2 Jahre noch, damit man eben bei so einem wichtigen Spieler, denn wenigstens, wie du schon sagst, ich glaube nicht, dass der mindestens inzwischen, seitdem wir Bundesliga spielen, auf den einen oder anderen Transferzetteln steht. Und damit man dann nicht irgendwie doof aussieht und sagt, wir haben eigentlich nur noch Vertrag. Also wenn du zum Beispiel recht hättest, dann wäre der Vertrag nur noch bis Ende der Saison. Wahrscheinlich hat man den dann deswegen verlängert und gesagt, okay, Eric, du musst hier bleiben. Oder wenn du Bock hast, irgendwo, falls Bayern München anruft oder Dortmund, dann musst du wenigstens nochmal dafür sorgen, dass wir ordentlich Kohle kriegen. Aber ich wollte euch doch noch Wein einschenken.
Nochmal eine Thematik.
Wasser einschenken,
in den Wein kippen, mach mal.
Genau. Also ich weiß nicht, wieso ich der Einzige bin, der... Ich
wollte nochmal Jackson Irvine.
Ja, mach mal gleich Jackson Irvine. Der sozusagen, der kommt bei mir auch nochmal zu Wort, gleich wegen des Wassers im Wein. Ich trinke übrigens ein Zweigeld aus Österreich gerade. Prost.
Alle leider gerade.
Zweigeld ist ja auch wertvoller als ein Geld.
Ja, Zweigeld sind schöner als ein Geld, das stimmt. Bin ich der Meinung, ja, wir waren die bessere Mannschaft und ja, wir hätten es verdient gehabt zu gewinnen, aber ich bin auch der Meinung, dass jede andere Bundesliga-Mannschaft mit dem Kaderwert vor allem, die 4, 5 eklatanten Abspielfehler im Aufbauspiel so dermaßen bestraft hätte, dass wir mindestens 0-3 nach Hause gegangen wären. Also gegen die Bayern wären das alles Tore geworden, alle. Wir waren da so blank hinten. Gott, das sah so schlimm aus.
Und diese beiden Abspielfehler im Spielaufbau von Wolfsburg gestern, die uns vergleichbar, also sie waren jetzt nicht so super krass wie gegen Mainz, als wir dann diese Tore kassiert haben. Stell dir doch mal vor, wir hätten tatsächlich diese Bundesliga-Eigenschaft und wären so kaltschnäuzig und hätten da einfach schon mal 2-0 geführt in der ersten Halbzeit. Und also gegen so eine Mannschaft wie Wolfsburg, wie sie vielleicht wäre da ein anderes Gesicht zutage gekommen bei Wolfsburg, weiß man natürlich nicht, ne? Dass sie gesagt hätten, okay, die zweite Halbzeit wäre das eine ganz andere Mannschaft gewesen. Aber ich glaube, das ist ja, da geht doch alles. Da musst du doch einfach so eine Mannschaft wirklich an die Wand spielen, ne? Aber wir machen die Dinge halt nicht. Das ist das Blöde. Und auch die geschenkten Dinger machen wir nicht. Ganz einfach geschenken.
Der Knoten muss platzen, vielleicht durch einen Elfmeter, vielleicht durch eine Ecke, die dann doch mal reingeht. Irgendwann Kopfball, keine Ahnung was. Also der wird irgendwann platzen. Warum nicht gegen die Bayern? Ich glaube, wir gewinnen gegen. Warum glaubt ihr nicht, dass wir gegen die Bayern gewinnen?
Würde gegen die Bayern schlecht aussehen. Ich weiß nicht. Es kommt auf die Konstellation an. Wenn Bayern, so wie jetzt in Bochum, da haben sie auswärts Champions League irgendwie 4-1 verloren, da ist der Pressedruck so hoch und wie auch immer, wenn die vorher das Heimspiel, keine Ahnung, 5-0 gewinnen und Champions League 3-0 gewinnen oder DFB-Pokal 5-0 gewinnen, dann so, ach jetzt St. Pauli, ach das machen wir vorbeigehen.
Also Bayern, Programm für die Bayern ist jetzt im Pokal gegen Mainz, in Mainz, dann zu Hause gegen Union Berlin, dann zu Hause in der Champions League gegen Lissabon, Benfica, und dann auswärts bei uns. Das heißt, die werden jetzt dreimal hoch gewinnen. Wobei, wenn sie gegen Benfica verlieren, Das ist ja noch besser für uns. Aber die werden einfach dreimal hoch gewinnen, glaube ich, und kommen dann zu uns und lassen so austrudeln und denken, ah, St. Pauli, die schießen eh kein Tor. Und dann werden sie sich aber wundern. Also erstmal kriegen die keinen rein, da wird der Olise irgendwie verzweifeln an Vasil. Und die anderen haben alle einen schlechten Tag. So, und bei uns kommt, wir wechseln einfach Marcel Eger ein, würde ich sagen.
Ja, ich glaube, der muss zwingend mindestens am Spielfeldrand stehen, so als Maskottchen. Ja. Aber tatsächlich sehe ich das so wie ihr beide oder auch wie, ich bin nicht ganz so optimistisch wie du, Trubi, aber ich würde sagen, wir sind nicht so chancenlos wie Bochum, weil wir einfach, wenn es gut läuft, hinten wesentlich besser stehen und besser sortiert sind und eine Spielidee haben, die ja funktioniert. Das ist ja das, was uns so begeistert am aktuellen FC St. Pauli, dass die Jungs einfach, also ich hör mal auf jetzt, Erik, hör mal auf jetzt mit auf Engelschein rumzu. Ja, ist Schluss. Ja, danke. Ich musste mal ganz kurz mich selber zur Raison. Ne? Also wir sind total stolz auf alle Boys in Brown, wie sie das so machen mit der Bundesliga. Und natürlich hätten wir 3, 4, 5 Punkte lieber mehr. Aber ich sehe uns nicht chancenlos gegen Bayern, das stimmt.
Doppelpack Eggestein.
Gegen ja, ich würde mir Erik, so wünschen.
Wen würdest du mir so da wünschen, in die Mitte stellen?
Vielleicht also, braucht er ja so einen kleinen Arschloch-Erik, der ihm immer irgendwie sagt, du schaffst das nicht.
Und Erik, dann streicht er sich durch die Haare und macht
zwei Kopfballtore.
Was? Welchen unserer Spieler würdest du da vorne in der Mitte hinstellen? In Mittelsturm?
Ja, Erik da, so ein Albers-Fan.
Ja, Albers? Ich würde die mit Albers und Sinani teilen.
Nur weil er Däne ist, oder was?
Nein, weil er ein Tor geschossen hat im letzten Spiel.
Albers?
Im letzten Saisonspiel. Ein sehr schönes Tor übrigens.
Sinani kein Kopfballtor. Ich würde die beiden aufstellen, okay. Ja. Ich weiß.
Also er hat mit sehr viel weniger Spielzeit in saisonübergreifend seit Juli mehr Tore geschossen als Eggestein.
Ja. Komme ich nicht mehr klar. Nee, will ich auch gar nicht mehr klar.
Nein, ist ja auch, ich habe mich doch selber zurückgepfiffen. Jetzt ist alles in Ordnung. Ich bin angetreten in diese Saison und habe gesagt, das ist für mich eine Zen- und Hippie-Saison. Ich versuche das zu genießen, egal wie es ausgeht. Und bisher haben wir ja auch noch keine wirklich fiese Niederlage erleben müssen, außer die gegen Mainz, aber die war ja auch, also auch da sind wir aus dem Stadion gegangen, Willi, und haben gesagt, ja, da haben wir halt verloren, aber ja, so halt übel war das nicht.
Bei Eigentore, das ist dann irgendwie, das ist halt auch okay, dann ja, das ist halt Bundesliga, das wäre in der zweiten Liga nicht passiert mit diesen Patzern, dass die direkt genutzt werden würden. Insofern ist es auch am Ende des Tages ist es auch genau diese Achillesferse der Defensive, die gut steht. Offensiv muss halt irgendwie, ja, es ist so ärgerlich mit der Verletzung von Elias Saad, es ist so ärgerlich, weil einfach Dapo alleine, er hat jetzt auch so einen Hustle mit dem Trainer gerade, dass der unzufrieden ist mit ihm, mit der Einstellung, mit den Ballverlusten. Ich glaube einfach auch mit dieser Tatsache, dass man das, was man auch auf dem Platz manchmal so als Zuschauer oder in Fernsehbildern sieht, dass er halt gerne lamentiert und gerne gelbe Karten einsammelt und gerne ich will es nicht sagen, ein bisschen Schauspieler hat, aber er
früh fällt.
Fällt halt früh und das ist halt was sich die Leute auch notieren und das ist der Gegenspieler, das ist der Trainer der Gegner, das ist der Schiedsrichter und da muss man noch einfach mal, also das wäre jetzt, also ich hätte jetzt nicht so reagiert wie der Trainer bei uns, hätte ihn jetzt nicht auf die Bank genommen und gerade zu so einem Zeitpunkt, wo du die Flügelzange eigentlich wieder als Alternative entdeckt hast und wo die eine Hälfte zwangsmäßig sowieso schon fehlt, hätte ich gesagt, okay, die andere muss auf jeden Fall spielen.
Ja, ich glaube, das ist der Kasus Knaxus. Also in einer Situation, deswegen finde ich das vom Coaching-Ansatz auch ziemlich interessant, ehrlich gesagt, was Blessin da macht. In einer quasi konkurrenzlosen Situation generiert er dadurch Konkurrenz. Und er generiert auch durch die Hereinnahme von Scott Banks für Eggestein genau die gleiche Konkurrenz. Also das ist das wäre so aus so einer Coaching-Perspektive die Erklärung, die ich da sehe.
Aber ich finde, das mit dem Coaching, also ich habe heute nochmal so eine Sache wahr oder gestern so eine Sache wahrgenommen mit dieser Kritik an der Balltechnik von Robert Wagner, heißt er so, Robert Wagner, der von Freiburg kam, der jetzt.
Robert Wagner, der hat auch seine Frau umgebracht, das haben wir doch immer gesagt.
Genau.
Der ist noch so jung und hat seine Frau schon umgebracht, das ist total schön.
Naja, und auch jetzt sowas anzumerken, dass er mit der Ballsicherheit oder mit, wie auch immer, vermeintlich Balltechnik oder wie auch immer, dass er das als ausbaufähig empfindet, das finde ich auch immer so ein bisschen das Haar in der Suppe suchen und dass du ein Argument für dich als Trainer suchst, warum du jetzt ihn rauslässt oder wie auch immer aus der Startelf und da einen anderen für einbaust. Weiß ich nicht, ob ich das so machen würde. Ich würde eher sagen, ich suche das Positive bei demjenigen, den ich reinbringe, als dass ich einen Startelf-Spieler, der vorher 5 Spiele Startelf war, madig rede oder schlecht mache. Aber ich weiß nicht, das ist auch total subjektiv. Also ich bin ja auch Fan und bin deswegen auch irgendwie anders in der Wahrnehmung. Finde ich ein bisschen schade.
Nein, also, Willi, du bist Coach Willi. Also du bist unser aller Coach Willi und dann ist das ein valider Punkt, wenn du sagst, das habe ich übrigens gar nicht mitbekommen.
Ja, kann man jetzt nochmal ein bisschen nachlesen. Es ist so, im Zuge dieser ganzen Umstellungsthematik war das so, das ist natürlich aus dem Zusammenhang gerissen. Das war natürlich ein Text, den er gebracht hatte, wo es jetzt um einzelne Spieler ging und der dann einfach aus dem Zusammenhang so plakativ so, der ist jetzt raus, weil er keinen Fußball spielen kann.
Ihr müsst mir mal was erklären. Entschuldigung, Willi, ich falle dir ständig ins Wort, ne? Aber also ja. Ich höre dich hier so ein bisschen schlecht, deswegen passiert mir das ab und zu. Ihr müsst mir mal was erklären, weil ihr seid ja beide Coaches, ne? Willi ist echter Fußballcoach und Erik ist eher so Agile-Coach, aber so. Letzte Saison, Aufstiegssaison. Übrigens, eben gerade ist auf dem Kicker ein Artikel erschienen, dass Eggestein wohl gesagt hat, ja, scheiße, ich hätte mal ein Tor machen müssen, alles schlecht, aber in der letzten Saison sind wir in der zweiten Liga aufgestiegen und hatten am Anfang auch ganz viele Unentschieden. Ja, ganz viele Unentschieden haben wir jetzt noch nicht, aber 0-0 haben wir immerhin schon mal geschafft. So, was ich nicht verstehe, letzte Saison haben wir auch 3-4-3 gespielt, ne? Flügelzange, drei hinten und dann die Außenverteidiger eigentlich eher so im Mittelfeld. So, und zwischen den beiden Außenverteidigern im Mittelfeld hatten wir Irvine und Hartl. Hartl auf der 10 quasi. Und Irvine irgendwie als zentralen Mittelfeldspieler. Jetzt haben wir da einen Bukalfa oder einen Wagner. Das sind beides Mittelfeldspieler, aber die sind eher defensiv ausgerichtet. Also Bukalfa bringt Stabilität. Und Wagner, ehrlich gesagt, ich bin da kein Fan. Gedacht. Also Haar in der Suppe suchen bei Wagner also fällt mir schwer, weil da ist gar keine Suppe im Teller. So das ist irgendwie so, da ist noch ein unbeschriebenes Blatt, da passiert noch nichts irgendwie. So, und ich habe gedacht, naja, Wagner, vielleicht wollen sie den entwickeln zu einem Hartl-Ersatz, aber ich glaube, das kann er gar nicht. Wen ich da eigentlich sehen wollen würde, auf der Mittelfeldposition neben Irvine, ist so einer wie Sinani, der dann eben auch mal nach vorne irgendwie Stress machen kann. Also Erik will ihn als Mittelstürmer sehen, ich will ihn eigentlich eher da, wo er auch seine Rücknummer hat, auf der 10 will ich ihn sehen.
Naja, also Conor Metcalf ist ja tatsächlich immer mal reingeworfen worden, gerade in dieser Thematik, als Hartl-Ersatz zu Anfang der Saison jetzt in der
Bundesliga. Das habe ich auch, ja.
Wo ich jetzt sage, okay, die Torgefahr, und das kann er alles auch, also nicht so extrem und nicht so, wie wir es natürlich uns wünschen würden. Aber das, da bin ich mir auch total sicher, dass der mehr der Mentalität dieses Beuteschemas entsprechen würde, als jetzt ein Sinani. Also wenn du, ein Sinani ist für mich einer, ist für mich tatsächlich das, was er auf dem Rücken trägt, also ein Spielmacher. Nur spielen wir ein Spiel, das ohne Spielmacher auskommen soll, wie ich der Meinung bin. Und deswegen kannst du das eigentlich nicht, also das ist so ein Ballannehmer, Verzögerer und dann wieder Schnellmacher. Normalerweise in meinen Augen ist das Spiel, ist die Spielintelligenz, die wir an den Tag werfen müssen, schnelle Entscheidungen zu treffen. Und das hängt von der Spielintelligenz der einzelnen Spieler ab. Das hat ein Jackson Irvine mit Bravour in der zweiten Liga. Jetzt in der Bundesliga ist es so ein bisschen, er hakt gerade so ein bisschen, aber das hat, konnte so ein Hadel sofort, also einfach diese Tatsachen mit ohne Kontakt den Ball direkt weiterleiten und einfach Spielintelligenz, die Schnittstelle zu sehen und den Ball in die Gasse zu spielen, zu sagen, okay, auch mal einen Risikopass zu spielen, wenn auch nur jeder Zweite ankommt, aber man hat halt so eine Flügelzange gehabt mit Dapo, mit Zart, die jetzt wirklich Geschwindigkeit wirklich allen weggelaufen ist, also allen, und jetzt wahrscheinlich in der Bundesliga zumindest nicht hinterherlaufen würde, also wahrscheinlich auch eher den Leuten weglaufen würde. Jetzt sind wir aber in der Saison gestartet mit einem neuen Trainer, der dieses Spielprinzip nicht mehr hat. Dann haben wir irgendwann umgeschwenkt auf dieses alte Spielprinzip, was wir jetzt wieder haben, sind damit einigermaßen erfolgreich gewesen, aber haben natürlich durch höhere Gewalt jetzt wieder so eine Art Twitter-Situation, dass du dir fehlen die Spieler für diese Situation und es fehlen dir aber auch die Spieler für die alte Situation. Das heißt, du musst jetzt einfach so einen Flickteppich machen, den du hast.
Und ich stelle meine Frage nochmal anders, Willi. Ich glaube, du hast es gar nicht richtig verstanden. Meine Frage war doch eigentlich, spielen wir jetzt das gleiche 3-4-3 wie das aus der Aufstiegssaison, letzte Saison mit Hürzeler, wo wir doch im Mittelfeld nicht Irvine neben einem offensiven Mittelfeldspieler, nämlich Hartl, haben, der Bälle ohne Kontakt weiterleiten kann. Da bin ich ganz beeindruckt. Und stattdessen haben wir da jetzt so einen defensiven Mittelfeldspieler daneben stehen. Das kann doch gar nicht das gleiche System sein.
Es kann schon das gleiche System sein, aber es kann halt nicht, also du kannst halt nicht die erste Liga mit der zweiten vergleichen. Und deswegen ist das
sagen.
Die Prämisse ja, natürlich gewesen, dass du jetzt mit dem Aufstieg natürlich auch anders als an die Gegner rangehen musst. Also du wirst so ein Spiel nicht so dominieren können, wie das du in der zweiten Liga gemacht hast. Deswegen, ja, wir können ein gleiches Schema aufs Tableau bringen, aber natürlich nicht, weil wir erstens die gleichen Spieler nicht haben und mit den Spielern zurechtkommen müssen, die wir haben, und dann natürlich auch die Art und Weise eine andere sein muss. Deswegen, man sieht es ganz klassisch an der Tatsache, dass dieses extreme Hinterrumspielen, wie wir es in der zweiten Liga gemacht haben unter Hürzler, das gibt es jetzt nicht mehr. Sobald Bedrängnis da ist, macht ein Vasil einen langen Ball und auch bei Halbbedrängnis schon, weil man einfach die Situation nicht mehr komplett ausspielen will. Und das hat Hürzler bis zum Exzess gemacht, weil aber auch dann die Situation eine andere war. Du bist halt in der zweiten Liga gewesen und du hast halt wirklich gedacht, okay, du hast halt schnelle Außen, hast ein Mittelfeld, was schnell nachsetzen kann, Spieler wie ein Hartl oder ein Irvine gehabt, die halt das Spiel extrem gut lesen können und auch extrem, also ich kenne keinen Spieler, der so gut antizipieren kann wie ein Jackson Irvine. Also auch der wirklich nicht der schnellste ist, also wahrscheinlich ist er trotzdem noch sehr schnell, aber einfach sehr viel erahnt, was passieren würde oder wo der Pass hinkommt vom Gegner. Und einfach so Punkte, die machen dich stärker und natürlich erkennbar stärker, aber gegen so eine Übermacht wie so, also Bundesliga ist halt dann doch nochmal den Kragen weiter sozusagen. Das heißt, du weißt halt, am Ende des Tages wirst du nicht wie in der zweiten Liga diese Chance rausspielen im X-Fachen, sondern vielleicht nur im Zweifachen oder im Dreifachen. Und wenn du dann nichts reißt, dann steht vorne Null und du kannst froh sein, wenn hinten Null steht. Dann hast du das Ding zumindest nicht verloren. Und das ist so ein Momentum, was, also wir haben halt auch, jetzt auch diese Thematik mit dem Kader, den wir haben, mit dem wir zurechtkommen. Du hast einen Zart verletzt, du hast angeschlagene Spieler.
Ja, natürlich, das kommt alles dazu.
Immer, du hast jetzt natürlich auch nicht so wirklich nachgelegt in Hochkarätern. Das muss man immer noch so sagen, dass das nicht passiert ist. Und deswegen musst du jetzt mit dem Kader, den du hast, irgendwie versuchen, diese Sachen anders aufzuwerten, als wie du es gemacht hast in der zweiten Liga. Du musst halt irgendwie über diesen Einsatz kommen, über diese Mentalität kommen und halt, was jetzt unglaublich gut passiert, dass einfach die Defensive steht. Das kommt mir fast besser vor als in diversen Zweitligasaisonen.
Es ist ja. Also, das würde ich auch sagen. Also ich könnte vielleicht noch zwei Sachen ergänzen. Die eine Sache, die ich gerne ergänzen würde, weil mir die wichtig ist, weil ich das an allen Ecken höre, die Medien beginnen jeden Bericht über den FC St. Pauli mit, ja, und da ist ja der Top-Scorer, Punktesammler Marcel Hartl ist ja weggegangen und fällt weg. Und deswegen sind die so geschwächt. Ich sehe das gar nicht so. Ich sehe das eher andersrum. Eher so, dass Marcel Hartl hat in 3 Bundesliga-Aufstiegen gemerkt, dass er in der 2. Liga den Unterschied machen kann und in der 1. eben nicht. Und das ist aus meiner ganz persönlichen Wahrnehmung auch der Grund, warum er sich nicht nur wegen des Geldes für die USA entschieden hat. Weil er,
1 Million.
Wahnsinn, ne?
Ja, ich meine, das ist sein letzter Kontrakt. Also schöne Grüße an Marcel Hartl. Echt no hard feelings whatsoever.
Absolut nicht. Nee, ich finde es super. Wenn er 2 Millionen verdienen kann, bei uns kriegt er die bestimmt nicht.
Nein, auf gar keinen Fall kriegt er die. Und er kriegt die auch nirgendwo anders. Und es haben sich ja alle gefragt, weil ja auch die Medien und alle ihn über den Klee loben. Das ist ja auch schön. Leute, die weggegangen sind, die werden ja immer noch wertvoller, als sie eigentlich waren. Aber tatsächlich glaube ich nicht, dass er in der 1. Liga so reüssiert hätte, wie er das in der 2. tat.
Ganz, ganz kurz zu dem Punkt, bevor du deinen 2. sagst. Ja, korrekt. Er ist 3-mal aufgestiegen, hat die 2-mal in der 1. Liga irgendwie sich nicht gezeigt. Aber er hat jetzt unter Hürzler tatsächlich irgendwie eine neue Spielausrichtung gefunden, hat zum ersten Mal unter Hürzler Tore geschossen. Ich glaube, eine weitere Chance in der 1. Liga wäre für Hartl durchaus spannend gewesen, weil er jetzt ein anderer Spieler ist als nach seinen ersten beiden Aufstiegen.
So, jetzt ja, kommt das zweite Punkt. Den aber dafür hätte Hürzler auch bleiben müssen.
Nein, den braucht kein Mensch.
Nein, weißt du nicht?
Nee, bin ich auch der Mann, den braucht kein Mensch. Also wir wären mit Hartl, also es ist einfach so, du siehst, der hat alle Standards geschossen. Der hätte, 11 Meter hatten wir jetzt noch nicht, aber die Torbeteiligungen, die gekommen wären, lass es wirklich mal so eine Ecke, ein Freistoß oder was auch immer, oder so ein Abpraller nimmt. Der hatte eine wirklich gute Schusstechnik und das ist jetzt natürlich die Schiene, wo man sagt, hätte man, wäre alles besser gewesen. Aber ich glaube schon, dass er jetzt in so einer Bundessaison hätte er bestimmt so eine 10 Torbeteiligung hätte er gehabt, definitiv. Bin ich mir schon sicher. Weil er einfach, in diesem Gerippe war er einfach, jeder kannte vom anderen den Laufweg und wusste, was passiert und wusste bei Freistößen, Ecken, Kontern. Dafür hast du halt die 3 Jahre investiert in der 2. Liga, dass du dann halt weißt, okay, das guckt dir einfach so eine Mannschaft an wie Heidenheim oder.
Ach, so eine Scheiße, Willi. So ein Kack. Also doch richtig. Der Mann fehlt uns an allen Ecken und Enden, oder was? Und ist nicht adäquat ersetzt worden, Bornemann, du Knackwurst.
Das glaube ich halt. Der Weg der Zeit gibt ihm komplett recht. Also er muss das halt machen mit der Kohle. Aber nichtsdestotrotz weiß man halt, okay, der Typ hat halt Stallgeruch gehabt und hätte funktioniert. Und er hätte halt vielleicht so ein Spiel wie gestern dazu geführt, mit einer Ecke, einem Kopfball, dass ein 1-0 gefallen wäre. Wie auch immer. Ist alles müßig. Die Option gibt es halt nicht mehr. Deswegen ist es einfach Quatsch, darüber zu debattieren. Man kann die Uhr nicht zurückdrehen und wir werden die auch nicht zurückkriegen. Also insofern.
Ja, ich habe ja auch gar nicht über Hartl gesprochen. Ich habe über die Positionen gesprochen. Ne? Dass da in dem zentralen Mittelfeld neben Urban eben ein Offensiver war und jetzt ist dann Defensiver. Erik, du hast noch eine 2. Anmerkung, die will ich noch hören.
Ja, die 2. Anmerkung ist ein Zitat von Alexander Blessin, der natürlich ein bisschen genervt war von den ewigen Rückfragen über System. Und ich glaube auch, dass ein Teil der Antwort sozusagen, wie hast du das vorhin genannt, wenn die politisch motiviert ist, also zu sagen, jetzt hört mal auf mit dem System. Aber ich glaube, dass mindestens die Hälfte von dem Zitat wahr ist und dass er das auch selber glaubt. Und ich habe auch 2 Punkte, an denen ich finde, dass man das beim Spiel des FC St. Pauli merkt. Denn er hat gesagt, eigentlich ist das Spielsystem egal, ihm geht es um ganz andere Dinge. Und ich glaube, es geht ihm wirklich um andere Dinge. Unter anderem um die berühmten Umschaltmomente, die wir ja sehen, nur eben nicht zu Ende gespielt sehen. Aber wir sehen Umschaltmomente und wir sehen vor allem einen FC St. Pauli, den wir unter Hürzel dann nicht gesehen haben, der auf den 2. Ball geht, der einen langen Ball nach vorne spielt und dann mit allem Mann auf den Ball empfangenden Gegner geht und sehr, sehr oft den zweiten Ball gewinnt oder den dritten.
Nicht nur das,
sogar haben wir gegen, das haben wir unter Hürzeler nicht gemacht. Und das ist neu.
Die Tatsache, dass du den Ball verlierst und dann nicht gleich als Mannschaft abdrehst in den kollektiven Verteidigungsmodus, sondern sagst, okay, wir bleiben dran und holen uns dann einfach wieder schnell zurück. Und das finde ich, dass dieser zweite Ball, den finde ich fast noch spannender als diesen zweiten Ball, der durch ein Ablegen oder durch eine Erstverteidigung verloren geht, sondern dass man sagt, okay, man hat den Ball verloren im Zweikampf, aber dann wird jetzt halt wirklich nicht umgedreht und gesagt, okay, wir gehen jetzt mit, wie andere Aufsteiger das gerne machen, mit einer Fünferkette in die Verteidigung, davor mit einer Viererkette. Und irgendwo steht ein Stürmer, der irgendwie eine Zigarette raucht, weil nichts los ist, weil er irgendwie
Es war so eine wundervolle Szene, obwohl ich habe 3 oder 4 Zigaretten von Eggestein gesehen vorne, aber es ist so ein anderes Thema. eine wundervolle Szene, die Carlo Bucalfa hat den Ball verloren und ist dem ballführenden Spieler bis an den eigenen Strafraum gefolgt, um die wieder zu haben zu wollen. Das sind einfach Alexander Blessin bringt den Jungs Fußballweisheiten bei. Die hat der legendäre Trainer Fritz von Altona 93 meinen Dejans auch schon beigebracht. Schön, wenn du den Ball verlierst, nicht ärgern, gleich hinterher wiederholen. Fuß vor. Schnell hinterherlaufen und den Ball wiederholen. Und ich dachte, das machen wir jetzt wieder.
Ich dachte, du bist die Fraktion, der sagt, einfach auf dem Nachhauseweg wieder das Trikot vom Gegner zupfen, damit der Konter nicht stattfindet. Du musst ja auch mal eine gelbe Karte abholen, sozusagen.
Da bin ich übrigens ganz auf der Linie von Alex Blessin. Also ich mag den ja total und seine Vorstellung von Fußball mag ich auch, wenn er sagt, also wir sind einfach zu lieb, wir müssen auch mal taktisch gelbe Karten ziehen, wenn 3 meiner Mittelfeldspieler in der 80. Minute noch kein Gelb haben und der Gegner gewinnt den Ball und wir stehen doof, denn natürlich musst du dann, du musst ja nicht so wie Chor das machen, sondern du kannst ja den heilen lassen, sondern du machst, hältst ihn einfach fest, fertig, und dann ist Gelb. Ja, und prima. Konter gestoppt. Hat Wolfsburg übrigens auch mindestens zweimal gemacht gestern. Sehr elegant auch, nur ein bisschen zupfi und dann alles klar, fertig.
Ja, ich fand es eine ausgesprochen gute Schiedsrichterleistung gestern tatsächlich.
Ja,
mit den also wenig Karten, viel laufen lassen und nachher die Karten gezogen als wirklich so Lamentierereien, wo ich so gedacht habe, ey, was will der denn jetzt noch irgendwie von einem Meier, denen, der da irgendwie verzögert und dann so, aber dann auch gleich sofort gelb kriegt, wo ich sage, mega, finde ich super. Also tatsächlich, ich wollte mir noch gemerkt haben, wie der Schiedsrichter gehießen hat gestern, aber ich habe es natürlich nicht, muss ich nachblättern sozusagen.
Das ist Tobias Reichel aus Sindelfingen.
Ah, okay, alles klar.
Aus dem Weltdorf Sindelfingen.
Naja, irgendwo müssen die ganzen Schiedsrichter herkommen.
Ich frage mich immer bei solchen Gegenden, ob die auch so Glasbausteine an der Garage haben, damit sie die Umrisse ihres Autos sehen können, wenn sie im Wohnzimmer sind.
Also die hat man, damit da Licht reinfällt, damit du nicht so viel Strom verbrauchst für Land.
Also das hätte ich, wenn ich in Sindelfingen wohnen würde, im Einfamilienhaus mit 5 Zimmern und also oben 3 und unten 2 große und mit Carport, wo 2 Autos reinpassen. Und ich muss auch, wie wir das im Vorgespräch besprochen haben, ich muss auch zum Einkaufen immer ins Auto steigen. Und die Nachbarn verstehen halt nicht, wie das so ist als Schiedsrichter. Ich glaube, dann hätte ich sehr viele Glasbausteine in meinem 80er-Jahre-Reihenhaus.
Carport. Die liegen im Carport so gestapelt rum. Das ist super, Erik.
Sehr gut. Ja, oder ich hätte es so wie bei Vegas, dass ich mit meinem roten Convertible in mein Wohnzimmer fahren kann. Aber das wäre ja nicht so richtig Sindelfingen. Das wäre eher so Las Vegas.
Las Vegas. Aber hier, was wir ja auch schon öfter mal besprochen hatten, Was der große Unterschied zu Hützler ist, den ich wirklich nicht vermisse. Aber zur Spielweise der letzten Saison ist das Aufbauspielen. Er hat eben auch gesagt, jetzt kommt der ein oder andere lange Ball. Ich finde, gestern kamen deutlich weniger lange Bälle als sonst und wir haben sehr, sehr viele Dreiecke gesehen. Also wir haben im Spielaufbau wieder die Hützler-Dreiecke gesehen. Und das hat mich sehr gefreut. Und das hat auch gut funktioniert. Einmal war es sehr kritisch. Da kamen dann zwei Stürmer auf Vasil zugelaufen und er hat echt spät abgespielt. Aber er hat den kurzen Pass gespielt und es
ich glaub,
hat funktioniert.
Das braucht er. Er braucht zwei, drei Situationen, wo es eng wird, allein um seinen Puls auf, sagen wir mal, 75 zu kriegen.
Er ist halt wirklich, hat auch eine Entwicklung gemacht und ich fand das auch super von dem Typen, dass der jetzt wirklich Nationalspieler für Bosnien geworden ist und unter Barbares auch wirklich gesetzt als eins. Man merkt, also ich finde, man merkt, dass er noch einen Step gemacht hat. Und den Step, den sehen wir jetzt in dieser Saison tatsächlich. Natürlich ist er ein paar Mal dabei, aber die Art und Weise, wie er auftritt und so ballsicher und du denkst immer, ja, okay, er spielt da den Pass und auch mal von zwei Gegnern angelaufen, dann sieht er an der Gasse den Mitspieler und dann kommt der Ball dahin. Dann ist es halt so. Das sind halt auch, das ist Bundesliga. Und Bundesliga.
Also die Paraden waren Weltklasse. Also ja, ich bleibe dabei. Wir waren die bessere Mannschaft, aber wir hatten Schwein und Vasil, dass wir da nicht 0-1, 0-2 hinten liegen. Ganz aber.
So, also habt ihr das Spiel Bosnien gegen Deutschland gesehen?
Länderspiel? Ja, teilweise. Ja, wir haben es teilweise gesehen, Willi, ne?
Der Ball war zweimal im Tor mit sehr, sehr unglücklichen, da sah Vasil wirklich schlecht aus, aber beide Male war es abseits.
Ja, das ist halt wirklich wahr. Ne? Das ist
verloren haben sie es trotzdem, aber die Dinger, die drin waren, die waren dann auch schwieriger zu halten. Also,
ja, da war nichts zu wollen, aber es war schon so, dass man auch, aber es ist einfach, ich weiß gar nicht, wie alt ist Vasil? Ist er 30 schon oder ist er noch knapp unter 30?
Also ein Torwart Bubi.
Der ist 28.
28 ja, ist gerade aus seinen Teenagerjahren raus.
Ja, das ist kurz vor dem besten Torwartalter. Also ich glaube, mit dem werden wir noch richtig Spaß haben. Und es ist einfach so eine Situation, wo ich denke, okay, er hat sich da reinkämpft. Jedes Mal heißt es wieder, ja, jetzt kommt der Torwart noch und der wird noch geholt. Und er bleibt ruhig und macht sein, liefert ab. Und das ist echt, ich finde ihn wirklich unglaublich sympathisch, dass das so passiert und dass er jetzt auch die Ernte einträgt dafür, international und Nationalspieler sein wird. Genau wie so ein Karol Metz, wo ich so denke, es läuft überall unterm Radar, ist im Heimatland tatsächlich, ich glaube auch,
Kapitän. Nationalspieler, ja, auch gesetzt.
Und auch, ich glaube, Spieler des Jahres geworden, ein oder zweimal. Wo ich so denke, okay, das sind einfach bei uns Zweitligaspieler, aber haben jetzt so eine Präsenz, die ist in der Wahrnehmung bei den Ländern oder wie auch immer, ist es eine ganz andere logischerweise. Deswegen, also
wir sind die beiden, über die wir gerade reden, sind eine der Gründe, warum wir zu Null spielen, mal ab und an. Also Karol Metz ist, also ich bin jedes Mal, wenn ich sehe, wie der sich vom Anpfiff immer ins Gesicht haut.
Ja, ja, der haut sich immer in die Presse, ne?
So um sich aufzumöbeln da. Das ist herrlich.
Das finde ich so geil, wenn er sagt, so hier, ich klatsch mich wach, dass ich nicht irgendwie verschlafe die ersten 5 Minuten, so Adrenalin in den Energiebahn habe. Das finde ich großartig, ne? So wie andere Leute irgendwie das Kreuz machen, wenn sie aufs Spielfeld laufen oder irgendwie mit dem linken Fuß tippeln oder was auch immer.
Ja, wenn du den, ich meine, auf der anderen Seite hast du den besten Innenverteidiger der zweiten Liga seit, ich weiß nicht, 2, 3 Saisons und er wirkt sogar noch stabiler als Hauke Wahl. Ich meine, ich mache mir überhaupt gar keine Sorgen. Wenn Karol Metz am Ball ist, dann wird das gut.
Ja, eine bei Szene
war auch nicht. Also, die sind doch beide.
Der hatte auch so eine Szene, wo wirklich so ein 10-Meter-Pass in den Gegner gespielt hat an der Mittellinie gestern.
Ja.
Die der auch total Gefahr, aber wo auch alle gesagt haben: das war auch die einzige Szene. Und das muss auch irgendwie, keine Ahnung, lass es die Sonneneinstrahlung gewesen sein oder wie auch immer.
Die aber, Zeitumstellung wahrscheinlich.
Ja, die anstehende, genau.
Wahrscheinlich hat er gesagt: Ach du Kacke.
Apropos Innenverteidiger. Ich habe vorhin beim Bochum gegen Bayern Spiel kurz reingeluschert, also reingehört. Ich habe ja keinen DAZN. Und da hat Jakov Medic gerade aufs Tor geschossen. Das fand ich auch hat gut.
Er angespielt, tatsächlich.
Ach, ja. Weiß nicht, ob der von Anfang an gespielt, keine Ahnung.
Also die haben einen neuen Trainer gehabt und ich habe gedacht, okay, vielleicht bewirkt, also meine Angst war, dass das Schneckenrennen jetzt tatsächlich wieder losgeht, weil jetzt tatsächlich Bochum vielleicht Bayern schlägt, weil sie einen neuen Trainer haben.
Nein. Also wir haben einen Punkt gemacht, Bochum und Kiel nicht. Beide Vereine sind mir überraschenderweise sympathisch. Ich möchte eigentlich gar nicht, dass sie direkt absteigen, aber wenn wir dafür drin bleiben, möchte ich schon, dass sie absteigen. Ich bin den beiden sehr dankbar, dass sie so schlecht spielen.
Ja, dass Tobi sagt eben, wer absteigen soll bei dir. Also jetzt unsympathische Vereine sozusagen.
Unsympathische. Wolfsburg hat sich gestern dazugesellt. Also seit gestern denke ich, Wolfsburg ist nicht nur Plastik, sondern auch noch Scheiße. Das hätte ich überhaupt nicht erwartet.
Ich habe vor dem Spiel gesagt.
Und zwar nicht nur wegen der Kevin Behrens-Geschichte, sondern auch wegen der Fans, die vor dem Spiel mit Leuchtraketen aufs Spielfeld geschossen haben. Ja, was ist denn das? Also die Mannschaften stehen da schon, es wollen Anpfiff machen.
Und dann in die Haupttribüne haben die, glaube ich, sogar geschossen.
Das habe ich nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, zwei Leuchtraketen, die aufs Spielfeld gegangen sind. Einen direkt neben den Schiedsrichter, der da nichts gegen macht.
Einen neben Sinani.
Und einen direkt neben Sinani. Und die Leuchtrakete war lange in der Luft. Unsere Spieler gucken alle Richtung Süd, sehen das also gar nicht, weil es schon kurz vor Anpfiff war. Und alle Wolfsburger gucken aber Richtung Nord. Die sehen, dass alle kommen. Meint ihr, da winkt mal einer. Übrigens, hallo, Entschuldigung, da ist gerade was. Dreh dich mal um, pass mal auf, dass sich das nicht trifft. Also unverantwortlich. Also sowohl die Mannschaft als auch die Fans hatten sofort verschissen. Alle, auch die mit den Regenbogentrikots. Also finde ich richtig kacke. Wolfsburg.
Okay, Wolfsburg steigt ab bei dir. Und wer ist noch so unsympath bei dir?
Hoffenheim.
Hat Erik gesagt jetzt, ne?
Ich habe Erik gesagt, weil er auch glaubt, dass wir ich glaube, das wird unser erster deutlicher Sieg. Auswärts in Hoffenheim, Kramaric kriegt vielleicht sogar noch eine Erkältung oder so. Also ich würde ihm ja nichts Schlimmes wünschen, aber nur eine Woche off mit ein bisschen Scheißerei oder so. Sorry, Kramaric, ich finde dich einen ganz tollen Fußballer, aber ohne den 3-0 für St. Pauli. Und dann sind die mittendrin. Das Geile bei solchen Vereinen ist ja, wie Wolfsburg und Hoffenheim, dass die haben ja so einen hochgezüchteten Kader, dass irgendwann, wenn das Scheiße läuft, sagen wir mal bis Weihnachten, im Januar die Berater sagen, du hast gar keinen Vertrag für die zweite Liga. Vielleicht ist es sogar eine ganz geile Idee.
Mach dich doch mal auf die Suche.
Die sind doch sowieso alle scheiße. Und dann fängt es im Kopf an, diese Dynamik zu kommen, die ja Wolfsburg auch übrigens schon öfter hatte, wenn ich mich nicht irre, sind die gerade, das ist ja so abgefahren bei diesen Mannschaften. Und ich glaube wirklich, bin fest davon überzeugt, dass das von dem Funktionieren des Teamgefüges abhängt, ob sie um den Abstieg mitspielen oder Deutscher Meister werden. Ist das nicht so, dass sie das letzte Mal Deutscher Meister geworden sind, nachdem sie davor die Saison die Relegation gespielt haben? Oder war das Stuttgart? Ich weiß es nicht mehr genau.
Also Stuttgart. Aber
ich meine, ja. Wolfsburg hat auch so einen Stunt mal hingelegt. Und die sind halt hoch volatil. Und ich meine, dass diese Volatilität daherkommt, dass die eben viele tolle Einzelkünstler haben, die aber kein Team sind. Und dementsprechend auch so etwas wie Abstiegskampf gar nicht können. Also da kramt sich Bochum noch eher aus dem Modder, als dass sich Hoffenheim und Wolfsburg noch mal an Riemen reißen. Meine Prognose, meine Hoffnung vielleicht sogar.
Der Nachteil bei der ganzen Thematik ist, dass es bei Bochum, glaube ich, tatsächlich daran liegt, dass einfach die Qualität gar nicht auf dem Platz ist oder im Kader. Also die haben letztes Jahr schon irgendwie bis auf die ein Relegationsspiel, was sie dann irgendwie abgeliefert haben, war es eine mehr als durchwachsene Saison, die besiegelt hätte werden müssen mit dem Abstieg eigentlich, haben sie irgendwie gerettet und jetzt ist es halt, ist nichts passiert und Tradition holt keinen Tabellenplatz sozusagen.
Also Bochum ist nur nicht abgestiegen, meinst du, weil Köln Timo Schulz hatte?
Ja, weil einfach Top-Mannschaften irgendwie noch mehr Hölzer in den Beinen hatten sozusagen, also mit irgendwelchen, wie Köln zum Beispiel auch, mit den ganzen Transfergeschichten. Aber ich glaube tatsächlich, dass bei Bochum ist es nicht nur das Fußballerische der Kader, sondern wirklich, es liegt daran, dass einfach es gerade an allem fehlt. Offensiv wie defensiv, wie Trainer, wie Konstellation, wie es ist nicht wirklich was da, was Bundesliga-reif ist, aber natürlich der Gegensatz dazu mit so einem Wolfsburger Verein jetzt, diese ganzen Interviews, die jetzt kursieren mit Max Kruse, wo er ungefragt bei der Zone erzählt, was er an Gehalt gekriegt hat und wie ihm das so in Arsch gesteckt wurde von Wolfsburg, wie auch immer, wo ich so denke, okay, das ist halt, dann bist du halt bei diesem Plastikverein, der dann das halt wirklich so alles nur über die Kohle macht und dann wirklich Spielentscheider sucht und das dann auch am Ende des Tages irgendwie erfolgreich zu Ende kreiert. Und das war damals so und das wird jetzt vielleicht auch so sein.
Also ich bin kein Fan von Fanfreundschaften und Fanfeindschaften, das finde ich eigentlich albern. Ich kann es sehr gut verstehen, dass es zwischen uns und Rostock nicht so gut läuft oder zwischen uns und Dresden. Aber diese Mannschaften sind halt weit entfernt von der ersten Liga. In der ersten Liga sind echt wenig Mannschaften, wo ich denke, oh, das könnte aber kribbelig werden und die mag ich eigentlich nicht. Deswegen bin ich so froh, dass wir in der ersten Liga spielen. Weil in der zweiten Liga sind 4 oder 5 Mannschaften, wo ich denke, die Fans will ich gar nicht bei uns zu Gast haben. So, die sind unangenehm. Und dass jetzt die Wolfsburger so negativ aufgefallen sind, hat mich ehrlich gesagt überrascht. Also das habe ich nicht erwartet. Aber ich denke, da kommen Plastikfans. Da kenne ich die Leipziger irgendwie ganz gut und die sind halt harmlos bis anbiedernd. Mhm. Und
das ist halt das Gegenteil. Ne? Aber bei Wolfsburg habe ich auch das Gefühl gehabt, also erstens denke ich jedes Mal bei Wolfsburg, kommen da überhaupt Fans? Also gibt es die, aber die gibt es
ja anscheinend. Die gibt's. War ausverkauft.
Sowieso. Also,
ich glaube, du kriegst auch eine Beförderung, wenn du zweimal im Jahr auswärts fährst, kriegst du bei VW Beförderung am Band. Also oder vielleicht Sonderurlaub, keine Ahnung, irgend sowas.
Also wenn du so Radkappenschrauber bist, dann kriegst du da, wenn du sagst, hier, ich bin Radkappenschrauber im Werk und fahre auswärts mit, krieg das
auf Lauf. Sowas gibt es nicht mehr, Willi. Die heißen Four-Wheel Engineer.
Ach so.
Und programmieren das nur, was machen alles.
Und Roboter. Programmieren den Druck, mit dem die Schrauben vom Roboter raufgedrödelt werden. Also tatsächlich ist das ja auch ein spannendes Thema. Vielleicht, wenn ihr wollt, können wir abbiegen in dieses Rattenloch. Aber tatsächlich hat der VfL Wolfsburg als einziger Verein neben Leverkusen das Vorrecht, nicht mehr 50+1 zu haben, sondern der VW-Konzern hat 100% dieses Vereins unter seinen Fittichen, übernimmt auch alle Schulden oder Jahresfehlbeträge. Deswegen gab es sowas damals, ihr werdet euch erinnern, mit Magath, der sozusagen in einer Saison 20 Spieler gekauft und 20 Spieler wieder verkauft hat und unfassbare Fantastillionen dafür irgendwie rausgeschmissen hat. Und deswegen geht sowas nur, weil das ein Verein ist, der gar kein Verein mehr ist. So. Und deswegen kann ich den Witz auch machen mit, wenn du zweimal auswärts fährst, kriegst du eine Beförderung, weil das eben so eng miteinander verzahnt ist. In diesen beiden Vereinen. Deswegen finde ich Plastik auch einen falschen Begriff. Das sind Konzernvereine. Da ist sogar RB Leipzig noch mehr Verein als.
Nee. Das glaube ich nicht, dass RB Leipzig mehr Verein ist als irgendwer anders.
Doch. Also, die sind noch mehr Verein als Wolfsburg und Leverkusen.
Kann man in da Wolfsburg 50 Mitglied plus werden, wenn du nicht Mitarbeiter bei VW bist, kannst du dann Mitglied im VfL Wolfsburg werden, so einen Mitgliedsantrag stellen?
Ich glaube schon, aber du hast ja keine Mehrheit
mehr. Das kannst du in Leipzig also halt nicht. Also
50 plus 1 gibt es nicht mehr da.
Also.
Das ist die Sonderregelung oder Lex Bayer sozusagen, also Wolfsburg, weiß ich, ob das wegen Wolfsburg.
Also nicht Tobi Bayer, sondern Bayer Leverkusen.
Bayer mit Y, genau. Okay. Die Fiesen mit Y, es gibt auch Willi mit Y, es gibt Erik mit C, das ist nicht ganz so schlimm, aber doch. Nein, auf dem Platz ist das doch schön, Erik mit C aus Schweden. Ja. Naja, auf jeden Fall Das darf man, und das hat Oke ja auch jetzt irgendwann vor dem Spiel nochmal angemerkt, dass hat ja keiner auf dem Zettel, dass 50 plus 1 gilt für alle, nur nicht für Bayer Leverkusen und den VfL Wolfsburg.
Sogar für Hoffenheim?
Es gilt sogar für Hoffenheim. Die haben ja sozusagen einen Verein. Ich meine, die sind alle so froh, das ist ja auch bei Leipzig so. Die sind alle so froh, dass sie Bundesliga spielen, dass der Oligarch da machen kann, was er will. Aber offiziell hat der Verein immer noch das Sagen. Und das ist bei Wolfsburg und Bayer, ich wiederhole das nochmal, explizit nicht der Fall. Da ist 50 plus 1 ausgehebelt. Da gibt's Mehrheitsgesellschafter, die bis zu 100% haben, oder ist bei Wolfsburg so, Volkswagen. Die einzige Hoffnung ist, dass es Volkswagen jetzt gerade so scheiße geht, dass es auch Wolfsburg scheiße geht.
Weil sie es einfach nicht geschafft haben, rechtzeitig gute Elektroautos zu bauen, ne?
Ja, also gute Elektrostürmer zu verpflichten, die auch bei 3, 4, 5 Abspielfehlern des FC St. Pauli voll aufgeladen ins Tor.
Dabei haben wir gestern so schön Sonnenschein gehabt im Stadion, da hätten sie eigentlich ihre Solarakkus voll
aufladen. Deswegen kam vielleicht der Nebel, also vielleicht war der Nebel von den Wolfsburg-Fans wirklich quasi so eine Art
Bremse für die
Protest, eine Bremse für die eigenen Spieler, die ja solarbetrieben sind und aufgeladen werden vor dem Spiel. Vielleicht ist Behrens einfach nur einen Softwarefehler. Und
so ein Duracell-Häschen.
Muss noch kurz ins Werk zur Inspektion. Kriegt einen neuen Akku und eine neue CPU-Einheit oder geht es wieder aufs Feld?
Nee, also Wolfsburg darf gerne irgendwie Relegationen spielen gegen HSV. Mm. Nee, da weiß ich nicht, für wen ich bin.
Ich schon, ich bin für den HSV dann.
Ja?
Ja, natürlich. Wolfsburg, who the fuck is that? Braucht kein Schwein.
Ja, das braucht kein Schwein, das stimmt.
Das ist ja auch Niedersachsen an sich, braucht ja auch keiner.
Ich bin nur so froh, dass wir endlich mal wieder eine Saison nicht in einer Liga mit dem HSV spielen, damit wir nicht ständig Derbys haben. Also anfangs waren Derbys halt was Besonderes, ne? Und das 0-4 zu Hause, meine Güte, war das besonders. Und dann ja, auswärts Derby-Sieg, meine Güte, war das besonders. Also was haben wir da gefeiert? Ich war bei den ersten beiden Auswärts-Derbys war ich dabei. Erst irgendwie, was war das, 1-1 oder so? Und dann, was haben wir, 2-0 gewonnen oder was? Ich weiß es nicht mehr. Wo sie dann noch ihre Torhymne gespielt haben, da war es doch abseits. Und also die ersten Derbys waren halt wirklich, wirklich toll. Und am Ende waren die Derbys so ein bisschen egal. Also es ging nicht mehr, also mir ging es nicht mehr darum, jetzt irgendwie Stadtmeister zu sein und die Nummer 1 der Stadt. Und das alles war irgendwie so ein bisschen, es war so ausgelutscht. Also, weißt du, und dann auswärts Derby verlieren, war einfach nicht mehr schlimm. Ja. War irgendwie so, ja.
Da also, wir auch aufgestiegen sind.
Ja, genau, wir sind jetzt aufgestiegen,
aber ist das nicht irre, Tobi und Willi, wie schnell man sich dran gewöhnt?
Woran?
Also ich gucke ja ab und an nochmal in die zweite Liga, aber ich bin mental, bin ich Bundesligist geworden.
Ja, also, aber da ist doch auch der Kasus Knacktus. Also du überleg doch mal, du guckst von der Vogelperspektive, also von oben nach unten auf den HSV und deswegen ist es doch völlig egal, ob der, also auch diese Debatte mit Relegationsplatz und da kommt der HSV vielleicht am Ende der Saison mit dem Relegationsspiel. Völlig egal, wir haben jetzt Bundesliga gespielt, scheißegal, der HSV ist irgendwo anders. Also es ist
ja, ja, genau. So, und mir tut es halt jetzt, einfach gut. So.
Ey, wir sind in unserer Genusssaison. Überlegt euch mal die Tatsache, in 2 Wochen kommt Bayern, lasst uns da mal die Null stehen haben. An Gegentoren. Also ja, ich meine,
und der HSV muss gegen Elversberg.
Ein 0-0 gegen Bayern.
Weißt du, und von mir aus kann
ich auch
am selben Wochenende der HSV 8 Gegentore von Nürnberg bekommen. Ist mir auch egal. Aber das ist
absolut. Tatsächlich bin ich noch nicht angekommen. Also 8 Spieltage und ich wundere mich immer noch über die Anstoßzeiten. Also irgendwie 15.30 Uhr ist natürlich eigentlich der Klassiker. Aber normalerweise kommst du aus dem Stadion raus und es ist gerade Nachmittag und du willst eigentlich einen Kaffee.
Ich hätte es übrigens nicht geschafft. Ich hatte einen Termin am Samstag. Ich musste mein Schiff an Land schmeißen und war schon sehr früh dran. Also bin morgens um 6 aufgestanden am Samstag. Jetzt also für mich früh. Ich weiß nicht, vielleicht in 10 oder 15 Jahren ist das mal eine Standardzeit, 6 Uhr vielleicht, aber ich bin ja heute auch als Boomer beschimpft worden. hier nochmal ganz kurz die Richtigstellung. Ich bin Generation X, Freunde. Wer mich als Buber beschimpft, kriegt von mir ein Küsschen auf die Wange, wenn er Pech hat. Und
ein Regenbogenküsschen sozusagen.
Ein kleines, vielleicht sogar, also schönen Gruß an Miguel, der sich sehr aufgeregt hat, aber da kommen wir bestimmt auch gleich nochmal drauf, der sich sehr aufgeregt hat darüber, dass ich so traurig war, dass die Süd in die Regenbogenaktion des Stadions nicht so richtig einschwenken wollte. Aber das können wir gleich vielleicht noch kurz besprechen. Für mich hat der Tag aber sehr früh angefangen. Ich bin im Nebel losgelatscht, hier im Nebel aus Wedel, von Wedel über die Bundesstraßen und Autobahnen gen Norden und habe mal ein Schiff an Land geschmissen. War sehr früh dran und bin dann, nachdem ich das halbwegs sauber gemacht und an Land geschmissen hatte, bin ich schnell noch ein Croissant essen, habe Willi angerufen und gesagt, ich bin gleich in Hamburg. Bin wieder zurückgefahren, 13 Uhr oder 13.30 Uhr hätte ich im Leben nicht geschafft. Wann war ich da, Willi? So um kurz vor zwei, ne?
Ja, kurz vor zwei. Und vor allem, das wäre jetzt zweitligamäßig, wäre das Halbzeit gewesen.
Ja, genau, genau. Das heißt also, das wäre gar nicht gegangen. Also für mich war das ein hervorragender Bundesliga-Spieltag, 15.30 Uhr, so wie früher. Vorher noch was erledigen und dann ins Stadion fahren.
Absolut, ich freue mich da auch drüber. Ich habe mich nur halt noch nicht dran gewöhnt. Also ich beginne es in vollen Zügen zu genießen, aber es ist noch alles neu für mich. Und ich habe mich erst jetzt, so langsam habe ich mich mental von der Zweitligatabelle abgekoppelt und gucke nicht mehr, wo wir da eigentlich stehen.
Also ich schon, ich gucke, wo die anderen stehen.
Vor nächstes Jahr hast du die Routine und bist plötzlich, ja, ist doch gut, normal frühstücken und nicht gleich ins Stadion, sondern nochmal sagen, okay, ich habe jetzt nochmal 2 Stunden Zeit. Das ist doch schön. Das ist doch irgendwie. Ich finde es auf jeden Fall super, weil der Tag gesellt sich so ein bisschen in die normale Routine, die ich aus meiner Jugend kenne, also im Sinne von wirklich 15:30 Anstoß. Wir haben natürlich auch andere Anstoßzeiten manchmal gehabt, auch schon, aber es ist so, das ist für mich klassisch Bundesliga. Und ich habe natürlich jetzt gestern auch diese Thematik gehabt, dass ich Stadion los und dann irgendwie nach Hause und nochmal vorbereiten wegen Nachtschicht und sowas. Hat dann auch wieder Nachteile, dass das ein bisschen nach hinten geschoben ist. Das war sonst auch ein bisschen mehr Platz und man konnte noch so ein bisschen mehr Space verwalten mit Freizeit. Aber das nehme ich gerne in Kauf und habe dann lieber so eine Thematik, dass ich denke, ich kann in Ruhe noch irgendwie den Tag, Vormittag, Mittag planen und mache dann so eine Geschichte wie mit 14:30 Treffen. Das ist mega. Also ich bin
super. Willi, herzlichen Dank für den Stichwort Überleitung.
Sag mal.
Wie war es denn beim Auflegen gestern? Und du weißt, worauf ich hinaus will. Ich will auf die Stadionregie, über die wir vorher gedacht haben, hoffentlich haben die Zeichen der Zeit erkannt und spielen mal ein bisschen queeren Pop oder Pop, der ein bisschen in die Richtung geht. Da könnte man auch mal Herrn Behrens mit ärgern. Wie war denn dein Abend doch?
Also ich bin ja ein Fan von Musik, die tatsächlich sehr queer ist oder wie auch immer. Und das ist natürlich auch ein bisschen Berufsausrichtung bei mir. Ich fand's, also mein Abend war komplett anders, als ich gedacht habe. Der Einstieg war nicht anders, weil jedes Mal, wenn ich in den Club komme und in den Fahrstuhl gehen will, heißt es, dritte Person, wo wollen Sie denn hin? Und ich sage, ja, ich bin oben der DJ. Gar nicht erkannt und so, ne? Und dann war es diesmal aber anders. Und ich würde sie eben mitnehmen, weil der Fahrstuhl ist kaputt. In 23. Stock, ne? Fahrstuhl ist kaputt. Und ich so, muss ich jetzt mit die Treppe hoch? Nee, wir müssen den Mitarbeiterfahrstuhl nehmen. Und ich so, okay, bin ich mit dem Typen dahin? Und dann meine ich zu ihm, hat das irgendwie schon eine Auswirkung? Müssen das alle machen, die hochfahren? Ja, alle Kunden. Da ist doch oben kein Mensch. Doch, oben ist es voll. Ich so, okay, da bin ich immer gespannt. Und dann fahre ich hoch und oben ist es komplett voll, also packed sozusagen. Und ich gucke so aus dem Fenster, wo ich sonst immer aus dem Fenster gucke und denke, da ist gar nichts. Ich kann gar nicht aus dem Fenster gucken. Und dann überall, 23. Stock, Jalousien runter. Also quer, die Jalousien. Also man kann nicht rausgucken, was sonst angeht. Das teure Geld der Getränke, was du bezahlst, ausmacht sozusagen, der Blick, ist einfach nicht vorhanden. Und ich so zu dem Barkeeper, es ist irgendwie nicht euer Tag heute oder wie ist das mit dem? Und dann meinte er, ja, wir hatten die Woche zweimal Stromausfall und seitdem spinnt die Elektronik. Und es kann auch sein, dass du Überraschungen erlebst mit dem Auflegen heute. Und ich so, ach du Scheiße, auch keine Überraschung, wie auch immer. Es ist, also mein Job hat dann geklappt, war alles entspannt, aber es war ohne rausgucken. Normalerweise lehne ich an der Scheibe und hinter mir tut sich der Abgrund auf, 23 Stockwerke nach unten und ich sehe die Straße auf dem Kiez, sozusagen die Reeperbahn. Aber es war diesmal nicht so, weil die Jalousie sich nicht bearbeiten ließ. Also es war auf jeden Fall ganz anders, als ich erwartet habe. Es war sehr positiv, also es war alles gut. Also meine Musik, Anti-Kevin Behrens Musik kam sehr gut an. Und insofern will ich mich daher nicht beklagen, aber es war komplett anders, als ich mir den Abend vorher hätte ausmalen können. Solche Überraschungen hat man halt manchmal. Deswegen, ja, so viel dazu. War spannend.
Sehr schön, Willi. Und was hast du gespielt? Also was hast du gespielt, um Kevin Behrens das Grausen zu lehren und die anderen zum Arsch wackeln zu bringen?
Ja, das ist, bei mir ist das eigentlich immer im Set keine Umstellung. Also ich bin sowieso eher so ausgestellt, dass ich ja sehr aus der Richtung der queeren Disco-Musik, House und Technoid, elektronisch, wie auch immer, spiele. Und deswegen ist das eigentlich mein Standardprogramm. Also ich würde sowieso bei jedem AfD-Parteitag nicht gebucht werden.
Ja, das glaube ich auch nicht. Aber hast du was für unsere Playlist?
Ich habe für Playlist. Also jetzt tatsächlich eine Sache, die ich jetzt vom Konzert am Donnerstag, war ja auch ein tolles Konzert im Aalhaus, Video Age, so eine Indie-Band aus New Orleans. Junge Leute, die sehr sympathisch waren. Und das würde ich draufsetzen mit einem Stück und oder mit zweien. Die waren richtig gut. Und dann habe ich jetzt am Wochenende tatsächlich Caribou nochmal lieben gelernt. Der hat so ein, also es ist ein, auch ein elektronischer Künstler, der ein neues Album rausgebracht hat. Volume ist die Single. Und das basiert auf dieser Thematik Pump Up the Volume, was wir von früher noch kennen, vom Mars damals in unseren jungen Jahren. Ich weiß, ob Tobi auch so elektronisch unterwegs war, mit Tanzflächenbeschallung oder wie auch immer. Aber Mars mit Pump Up the Volume ist tatsächlich ja auch so ein Uralt-Klassiker. Hat er neu aufgesetzt und ist wirklich mega. Habe ich auch gespielt, ist toll. Würde ich auf die Playlist setzen.
Ich habe gerade mal meine Kamera geschwenkt. Hinter mir hängt so eine große AC/DC-Flagge. Das war meine Jugend. Also ich habe bis ich 17, 18 war, 19, vielleicht 20 sogar, habe ich Musik, die nicht mit E-Gitarren, Schlagzeug und Bass gespielt worden ist, habe ich verachtet. Also sobald auch nur ein Keyboard dabei war, war das für mich keine echte Musik mehr. Das war okay, dann nur also, noch programmierter Scheiß. Mehr als
drei Akkorde ist Wahnsinn sozusagen.
Mehr als drei Akkorde ist absoluter Wahnsinn. Nee, also anspruchsvolle Musik mit echten Instrumenten war schon immer gut. Aber dass ich auch elektronische Musik lieben gelernt habe, das ging dann erst, als ich mit meinem Kumpel Garvin zusammengezogen bin. Der hat mir dann so Sachen beigebracht, mit denen ich nie gerechnet hätte, dass ich die auch mag. Und jetzt zu meinem Geburtstag, der ja letzte Woche war. Übrigens, die Feierlichkeiten waren sehr schön. Warum wart ihr
nicht? Ihr wart ja auch. Glückwunsch
nachträglich. Dankeschön.
Nein, das war schon. Ach du Scheiße.
Hat er mir eine Schallplatte geschenkt und zwar von Aphex Twin Selected Ambient Works 2 auf 4 Scheiben. Also richtig tolle Qualität. Sehr geile Platte.
Ist jetzt gerade rausgekommen tatsächlich. Ich würde hier mal schwenken in meinem Studio und diesen jungen Mann kennt man vielleicht auch noch, den verstorbenen jungen Mann. Das ist David Bowie, ist er am Start. Ziggy Stardust. Ja. Also es ist, ich bin eher so, ja, was soll ich sagen, elektronisch groß geworden sozusagen. Also für mich war die Erkennung der Musik kam so ein bisschen mit Synthesizern. Also ich bin ein Fan von Joy Division, Heaven 17, New Order, diesen ganzen Geschichten aus England. Da Das hängt vielleicht damit zusammen,
weil... Da war doch aber der Synthesizer, Entschuldigung, Willi, aber da war doch der Synthesizer nicht das tragende Element bei Joy Division und also der nee. Kam natürlich vor, aber das war doch eigentlich Shredderpunk.
Ja, also ja, aber ich sehe da die Entwicklung natürlich jetzt gerade so Joy Division und New Order, da war das dann schon extrem so, dass der Switch schnell war. Und wenn man New Order sieht, dann von der Entwicklung war es doch tatsächlich auch, ist der Weg auch nicht weit gewesen zu der Sparte, in der ich mich jetzt aufhalte, also mit diesen Dance oder Tanzmusik elektronisch, also jetzt so ein Wurf wie die Thematik mit Blue Monday ist schon unglaublich gewesen zu der Zeit.
Auf jeden Fall, klar. Also, übrigens, ich hatte ja einen Schlagzeuger eingeflogen, weil wir die letzten 15 Jahre immer ohne Schlagzeug gespielt hatten. Und dann kam der Tobi Glaser aus Basel, ein sehr begnadeter Schlagzeuger, kam rein. Wir haben am Donnerstag einmal geprobt, also den ganzen Tag Musik gemacht. Und am Freitag das längste Konzert meines Lebens gespielt. 2:15 waren wir auf der Bühne. Das war wirklich anstrengend und wirklich toll. Aber wir haben auch sehr viel... Bitte?
Wo hat es stattgefunden? Wo war das?
Das am Freitag haben wir in Ochtmannsbruch auf der Diele gespielt, Dielenkonzert von Bridge Gigs. Sehr, sehr geile Location, also macht wirklich Spaß, da zu spielen. Und cool. Am Samstag haben wir im Wildwuchs Brauhaus gespielt in Wilhelmsburg. Auch sehr nett. So, was ich aber erzählen wollte, ich habe sehr viel Zeit mit Tobi im Auto verbracht und wir haben dann natürlich nicht über Agile und Arbeit gesprochen, wie wir es sonst immer tun, wenn wir angeblich irgendwie 1:1 haben, sondern wir haben sehr viel über Musik gesprochen und uns gegenseitig Musik vorgespielt, weil er kannte zum Beispiel Aphex Twin überhaupt nicht. Der war, als ich die Platte aufgelegt habe, war er so ein bisschen verstört. So, und wir haben uns dann Sachen vorgespielt und dann habe ich ihn gefragt, hey, was ist das Schrägste, was du denn eigentlich geil findest? So, das Verstörendste, was er gut findet. Und da kam er mit Jojo Meyer. Und ich weiß nicht, ob ihr den kennt, das ist ein Schlagzeuger aus der Schweiz, der aber irgendwie ganz krasse Sachen macht. Und zwar spielt er elektronische Musik nach, aber auf dem richtigen Schlagzeug. Also er hat versucht, diese ganzen elektronischen Schlagzeugbeats eben auf dem Schlagzeug nachzumachen. Sehr, sehr geil. Jojo Meyer mit AY. Müsst ihr mal auf Spotify was suchen. Mit Nerf zusammen oder so. Und das ist eigentlich elektronische Musik. Also da sind natürlich dann auch Synthesizer dabei und komische Sounds und sowas alles. Aber das Schlagzeug ist halt alles echt und das macht richtig Spaß.
Kommt auf die Playlist, würde ich sagen.
Denke ich, ist was für euch.
Würde ich auch sagen. Sag mal, Willi, haben wir was von den Scissor Sisters auf
Jojo der Playlist? Eggestein, Meier.
Haben wir diverse Sachen auf der Playlist tatsächlich. Also jetzt die Sachen, die wir mitsingen, wir waren auch gemeinsam auf dem Konzert, Erik, haben wir, glaube ich, alle damals ringsrum aufgebaut auf Playlists, aber ich kann natürlich mal nachgucken und nochmal gucken, ob du Take Your Mama Out Tonight drauf hast.
Das ist der Ohrwurm, den ich hatte. Ich habe so gedacht, okay, du fährst jetzt nach Strande morgens, es war Nebel auf der Bundesstraße und ich bin auch ganz langsam gefahren. Langsamer als erlaubt. Was mir sonst nie passiert.
Mindestgeschwindigkeit.
Also Richtgeschwindigkeit, genau. Bundesstraßen-Richtgeschwindigkeit mit 60. Es war wirklich stockduster, Nebel und ich habe halt ein altes Auto, das auch keine zornigen LED-Lampen hat, sondern nur so sehr weiches, blondes Licht, das da zaghaft durch den Nebel wucherte. Und ich war auch müde und dann habe ich irgendwie gedacht, okay, aber du musst wegen des Spiels heute, musst du dich schon mal in Stimmung bringen. Da habe ich gedacht, okay, welche Band ist für dich queer as fuck? Und dann habe ich gedacht, Scissor Sisters aus New York, aus den 2000er Jahren, so eine geile Kombo. Alles total extrovertierte, coole Musiker.
Was? Ich glaube, die kommen aus Toronto, meine ich. Ich glaube, das sind Kanadier, wenn ich mir die
erinnere. Die sind aber auch in New York berühmt geworden, meines Wissens.
Ja, kann sein.
Werden auch in dem New Yorker Queer-Kanon erwähnt. Also es gibt so eine geile Website, die heißt New York Queer Music und da gibt's seit den Nullerjahren, also alle großen queeren Stars, von denen man teilweise noch nie was gehört hat, also Mainstream, aber die waren dabei. Und Take Your Mama Out Tonight finde ich so schön, weil es nicht nur ein geiler Song ist, sondern weil es einfach so die Brücke zwischen Homo und Hetero Leben ist einfach so nach dem Motto, man beginnt sich erst richtig zu kennen, zu lernen und zu verstehen, wenn man die Mutter des Partners mit in die Disco nimmt. Das ist einfach irgendwie so eine Vorstellung, wo ich denke, so ja, da, das muss Liebe sein, wenn ich deine Mutter mit in die Disco nehme.
Naja, okay. Über die Mutter geht immer viel, das stimmt schon. Also Disco ist natürlich der naheliegend, logischerweise, wenn du da Party machst.
Ja, genau. Aber was macht eigentlich die Mutter von Kevin Behrens? Sie ist wahrscheinlich totunglücklich, wahrscheinlich eine total coole Socke und sagt, oh nein, Kevin.
Oder aber sie ist irgendwie aufgestellt für die AfD in, sag mal, habt ihr diese Geschichte mitgekriegt von Kevin Behrens? Ich glaube, ich habe das irgendwo aufgeschnappt, dass er, habt ihr bei Olympia mitgekriegt, dass dieser Typ aus Holland so ausgebuht wurde, der Vergewaltiger war einer, ich glaube, 13-Jährigen oder sowas und auch
bestimmt. Nein, habe ich nicht mitgekriegt.
Und er ist, glaube ich, der Schwager von Kevin Behrens. Irgend so eine ganz Geschichte. Oh, und du denkst, Scheiße. Ey, die gehören noch in den gleichen Topf, wo ich so, ey, es kann jetzt nicht sein. Muss ich nochmal recherchieren. Aber
habt ihr eigentlich schon Cucumberman auf eurer Playlist drauf? Ich kenne den Bruder, dessen Vater hat eine Schwester, deren Onkel früher mal sein Fußballtrainer war.
Ich war tatsächlich, glaube ich, 5-mal auf dem Konzert in den 80er oder 90er Jahren bei
Cucumberman. 90er waren das.
Oh, großartig. Ich habe es geliebt. Das war
geile Band.
War mega. Ich fand es unglaublich. Aber haben wir natürlich noch nicht drauf.
Es Cucumberman.
Habt ihr eigentlich thematikmäßig mitgekriegt, dass die Musikauswahl, also klar, wir haben alle YMCA gehört.
Ja, aber als wir ins Stadion kamen, Willi.
Was?
Als wir ins Stadion kamen,
lief ja, Bronzegebiet. Da lief Bronzegebiet.
Ja.
Tatsächlich, ja. Und dann nochmal YMCA, aber ansonsten habe ich jetzt auch irgendwie...
Es lief noch Under the Rainbow
wegen Rainbow. Ja, ich habe das erste, was ich gehört habe, als ich das Stadion betreten habe, war tatsächlich schon Hell's Bells. Also ich bin kurz auf knapp bin ich irgendwie reingekommen.
Okay, Punktlandung.
Ja, das ganze queere Programm war vorher und es war nicht sophisticated, würde ich sagen. Also da waren keine Leute, die sich, aber vielleicht kann man das auch für ein Stadion nicht machen. Vielleicht muss man das auf so eine YMCA-Nummer runterbrechen. Vielleicht, also Willi, du hast ja auch schon vor 10.000 Leuten gespielt. Da kannst du ja nicht einfach irgendwie so ein
high sophisticated Kack machen. Ja, aber mehr hätte auch der Herr Behrens nicht verstanden, ehrlich gesagt.
Ja, wahrscheinlich. Ihr habt natürlich recht. Also wahrscheinlich nimmt man sich so vor, dass ganz toll was passieren wird und man denkt dann, wenn so ein bisschen was passiert, okay, sie haben es gemacht, aber dann so halbherzig oder nur so Klassik, ja, so wo man sagt, da hat sich keiner mit beschäftigt, aber am Ende des
Tages... Ich bin ja stundenlang im dunklen Auto gefahren und da hatte ich ganz viel Zeit und habe mir eine Playlist gemacht. Was würde ich spielen für ein Stadion, wo wir einfach Kevin Behrens schon musikalisch aber von links nach rechts drehen, von rechts nach links drehen, andersrum. Und hätte irgendwie, klar, ich hätte die Klassiker wie It's Raining Man wäre für mich natürlich Gesetz gewesen. Oder ich hätte gesagt, I'm Coming Out ist auch ein Song, den hätte ich gespielt, den hätte ich vielleicht sogar anstelle von Antifa Hooligans hätte ich gesagt, okay, wir machen eine Halbzeitpause, machen richtig schön It's Raining Man ganz laut, bis die Spieler wiederkommen und Kevin Behrens muss das sich auch anhören. Da hätte ich Bock drauf gehabt oder sowas wie Sister Sisters, denn gibt's ganz viele tolle queere Rapperinnen aus Deutschland,
ja, aber die das man versteht hätte der spielen doch alles können. Gar nicht, der hört doch nicht hin. Also der
muss das spiele ich doch nicht hören. Für den, sondern für mich. Also
ja, nee, aber wenn du sagst, er muss sich das anhören, dann bringt es ja nur dann was, wenn er das auch versteht.
Ach, das sagt ihm schon irgendjemand. Der Pressesprecher sagt, ey Kevin, hast du das gehört? Das war für dich. Also bin ich mir ziemlich sicher, dass wir das dem hätten beibringen können. Ich wäre sogar so weit gewesen, zu sagen, wir spielen It's Raining Man anstatt Hell's Bells. Also ich weiß, mein Verein ist nicht in der Lage, sowas zu tun, aber ganz tief in mir drin hätte ich da so einen Bock drauf gehabt.
Nee. Ich wäre eher bei so einer Situation, dass ich gesagt hätte, lass uns doch mal irgendwie visuell was machen, dass man dann irgendwie, keine Ahnung, so komische Cheerleader, die jetzt alles darstellen können, dass man sowas gemacht hätte, so wirklich, wo man jetzt visuell nicht weggucken kann.
Das wäre das nicht schön, wenn einmal anstatt Einlauf Kindern Drag Queens, die uns auf den Rasen. Ich finde ja, wir haben noch so viel Luft nach oben beim FC St. Pauli.
Wo sind die kreativen Leute bei St. Pauli? Wo sind sie bei solchen Ideen?
Das Einlauf sind so drei Vorlagen.
Ja, nein, ja, Einlauf Queens. Lass es doch mal 10 Drag Queens sein. Ist doch egal. Das wäre perfekt gewesen. Das wäre so viel Symbolik. Lass es doch alles mal in der Sportschau laufen.
Und er muss die Hand halten mit seiner Drag Queen, der Herr Behrens.
Ja, es sind ja auch, also ich habe ja auch viel Kritik eingesteckt. Ich habe viel Kritik angesteckt, weil ich kritisiert habe, dass die Süd eben ihr 25 Jahre Becker-Schulze-Jubiläum gefeiert hat. Gut, es war nicht Becker-Schulze, sondern es war das flammende Inferno von Babelsberg, die ja auch coole Leute sind. Ohne Frage. Und es gibt 10 Jahre irgendwelche Darums auf der Süd, finde ich auch alles vollkommen toll und schön. Aber da haben wir einmal einen Aufruf. Und es geht nicht um Kevin Behrens explizit aus meiner Sicht, sondern es geht darum, dass ich mir die ganze Woche schon vorstelle, dass das Stadion aussieht wie im Januar 2011 gegen Freiburg, nämlich in Rot, wo alle sagen, Alter, nur in Regenbogenfarben. Und welche Kurve macht nicht mit? Die Süd. Das hat mich ein bisschen traurig gemacht und enttäuscht. Ich bin da gar nicht so böse oder so. Die haben bestimmt Gründe, warum sie das gemacht haben, wie sie es gemacht haben. Aber du hast es eben gesagt, Willi, es wäre die Gelegenheit gewesen, mal so richtig auf den Kuchen zu hauen, mal so richtig geile Sachen zu machen, wie eben nicht immer alles wie sonst, sondern mal in geil.
Was Besonderes, einfach mal ohne Aufwand, vor allem es kostet dich ja auch nichts, es ist ja alles kein Aufwand, es ist keine, du musst nicht Geld in der Hand nehmen oder irgendwas, du musst jetzt nicht irgendwie die Leute verkleiden lassen und irgendwelche keine Ahnung, Plakate basteln, sondern es ist einfach so für...
Ja, du brauchst ja nur auf den Kiez gehen, da hast du mindestens 10 Drag Queens in 5 Minuten an der Hand, wenn du willst.
Die haben Werbung für sich und es ist toll für den Verein, es spiegelt unseren Stadtteil wieder, es ist unsere Philosophie und es ist einfach genau das, was es darstellen soll und du kriegst Reaktion einfach von allen Leuten und das und auch von den Leuten, die Scheiße finden und das bewirkt halt mehr als alles andere. Ne?
Ja, es hat Oke war ja im Sporttreff, Sportdoppelpass, irgendwas, irgend so ein Quatschkram, Konkurrenzveranstaltung zu uns hier gerade, die sich im linearen Fernsehen treffen. Totaler Quatsch. Ist tot, ne? Aber egal. Auf jeden Fall ist er da rumgehangen, anstatt hier mal zu Gast zu kommen und hat so einen Button getragen, wo drauf steht, ich liebe Schule Scheiße oder so ähnlich. Und hat dann zwei Dinge gesagt, die ich ganz interessant fand. Hat gesagt, ja, also wir sind die Plattform St. Pauli und die erste Liga nutzen wir dafür, um das, woran wir glauben, was wir denken, richtig ist, auch aktivistisch und offensiv zum Markte zu tragen. Und da bin ich total auf seiner Seite. Und das erste Mal habe ich verstanden, was er meinte mit der Plattform St. Pauli in der ersten Bundesliga. Und was macht dieses Stadion? Hallo! Es macht viele tolle Sachen. Also es gibt ganz tolle Fotos von der Blockfahne auf der Nord. Dafür habe ich mich sehr gefreut für meine Kurve. Geil gemacht, Nordsupport. Von dieser Stelle ein echte Kudos.
Absolut.
Diese Riesenfahne auf der Gegengerade freut mich jedes Mal. Die ist einfach sowas von geil. Und ja, es gab auch einen Banner und eine Fahne auf der Süd, aber sorry, diese Kurve soll eigentlich unser ganzes Stadion anzünden. Und wenn wir alle ein Thema haben, dann darf es kein Sonderthema geben aus meiner Sicht, was denn nur dazu führt, dass es diesen Wumms einfach nicht gibt, den ich mir gerne... Ja, aber gerne Erik,
du kannst doch nicht einfach die Ultras kritisieren.
Ja doch, kann ich und ich werde auch dafür... Ja, die nennen mich Bash Brother oder Boomer nennen sie mich auch. Immer alles mit B. Solange sie mich nicht Bevin nennen, ist alles in Ordnung.
Behrens.
Oh Gott, scheiße, der stimmt ja. Erik, du Behrens, oh Mann.
Also, apropos, du sagtest vorhin Scissor Sisters und New York und queer. Ich war im August das erste Mal in meinem Leben in New York. Habe ich vorher irgendwie nie geschafft, im zarten Alter von noch 49 Jahren. Und
ich war noch nie da.
Du warst noch nie da. Unglaubliche Stadt, wirklich unglaublich. In allen Hinsichten ist diese Stadt unglaublich. So, und ich latsch dann da so rum. Ich habe in Manhattan irgendwie, da ist unser Büro und da habe ich auch ein Hotel gehabt. Und in dem Hotel war unten so ein Empfangsbereich, es war ein ganz kleines, so ein schmales Häuschen-Hotel irgendwie. Und unten war dann so ein schmaler Eingangsbereich mit so einer Lounge, aber ein Klavier. Und an dem einen Abend war dann da Musik. Da hat eine Pianistin aus Korea und ein Bassist aus Bielefeld, ein Pärchen, die da gemeinsam irgendwie Musik studieren, haben da irgendwie Jazz gespielt. So, Bass und Klavier, geile Kombo. So, und da habe ich mich mit dem Bassisten so ein bisschen unterhalten, weil ich dachte, naja, wenn ja schon zwei Deutsche irgendwie in New York sich in einer Bar treffen, dann spricht man ein paar Worte, auch wenn er aus
Wie
Bielefeld
herrlich.
kommt. Super netter Typ. So, und der meinte dann, hey, wenn du mal richtig coole Jazzkonzert, also es war ein cooles Jazzkonzert, aber es war halt so, naja, da spielen halt zwei Leute im Empfang. Aber wenn du mal richtig Jazz sehen willst, dann geh nicht ins Blue Note oder wo die anderen alle irgendwie hingehen, sondern geh ins Smalls oder ins Mazzaro's. Das sind so ganz kleine, uralte Jazz-Kneipen. So, und das erzähle ich jetzt nur, weil da so ein bisschen Musikbezug dabei ist. Denn auf dem Weg ins Mazzaro, da hatte ich mir dann ein Ticket geklickt und ein sehr cooles Konzert gesehen, kam ich an der Christopher Street vorbei und dachte, ach, warte mal, Christopher Street, da war doch was. So, und dann gehe ich da rein und ach, guck mal an, hier ist ja so ein Monument, so ein Denkmal irgendwie mit zwei schwulen Männern und zwei lesbischen Frauen, die dann irgendwie da abhängen und ein bisschen Regenbogenflaggen und so. Und da habe ich mich voll gefreut. So, ah ja, genau, Christopher Street, das passt doch. So, und dann gehe ich da, weil ich noch Zeit hatte, in eine Kneipe rein. Stonewall Inn hieß das. Und da war auch irgendwie alles in Regenbogenfarben geschmückt. Und dann gehe ich da rein und sehe, ach, hier fing das alles an. Ach so, das. So, und dann unterhalte ich mich mit dem Barkeeper, bestelle mir mal einen Drink. Und frage ihn, sag mal, wusstest du eigentlich, dass die Pride Parade in Deutschland Christopher Street Day heißt? Und er so, oh, das habe ich schon mal gehört, das ist ja los. Ist das wirklich so? Und die wissen
Wie
das halt.
geil ist sowas denn? Das ist doch super.
Die in der Christopher Street wissen das alle gar nicht so unbedingt. Also er hatte das durchaus schon mal gehört, aber dann habe ich mich dann noch mit ein paar Gästen unterhalten. Das ist doch einfach diese Schwulenkneipen in New York, die sind sowas von nett. Ich meine, die sind überall nett wahrscheinlich, aber in New York, da wirst du halt sofort ins Gespräch mit eingebunden und alles ist lustig. Und dann kommt die Drag Queen rein und sagt, oh, ich habe aber gleich meinen Auftritt. Und sag ich, nee, ich habe aber ein Ticket für Mesro. Ja, dann viel Spaß da. So, und die habe ich dann auch alle gefragt. Wusstet ihr, wie die Pride Parade in Deutschland heißt? So, nee, wieso? Pride Parade, denke ich. Nee, die heißt Christopher Street Tale. Hab ich voll kaputt gelacht.
Wie geil, das finde ich super. Ja, geile Story. Ja, ich muss unbedingt hin. Ich muss echt irgendwie das noch schaffen. Die
Ja,
Tatler.
die nächste Podcast-Ausfahrt, Willi.
Ja,
Wenn Hartl sein Auswärtsspiel in New York hat, da fahren wir
genau,
hin. Oh
wenn
ja, gegen
New Orleans
Kosmos. Ich habe
auswärts
noch einen
gegen
Kosmos-Schal.
spielt. Ja, das wird. Hast du noch einen?
Ich
Aus
habe noch
deiner
den Kosmos
HSV-Zeit?
St. Pauli Freundschaftsschal von diesem Freundschaftsspiel da,
Ah, sehr gut.
wo der da jetzt, wie hieß denn unser Posterboy vor Jackson Irvine?
Du meinst Duisburg?
Ja.
Marvin.
Marvin Knoll, genau. Marvin, you set my world on fire. It seems like yesterday.
Aber Marvin Knoll war doch kein Posterboy. Ich meine, der
Aber
war
hallo, der hat
die
bei Elektronen.
Identifikationsfigur, aber
Der hat auch,
Naja.
es gibt auch, das
Kapitän.
Einzige, was von ihm in Erinnerung bleibt, ist der erste Freistoß im ersten Spiel und die Hip-Hop-Fotos zwischen der Schulterblatt und Schanzenstraße da in dem Hinterhof.
Im Level Store.
Und dass er auf der USA-Reise Jack Daniels getrunken hat in der Bar und
Ja,
irgendwie so ein
genau.
bisschen sinnig ins Glas guckt und so.
Ja, stimmt.
Deswegen Posterboy.
Naja, gut, sei es ihm gegönnt. Also mögen tat ich ihn auch und tue ich ihn noch, aber ich habe ihn nie so als Posterboy wahrgenommen.
Ja, das war so ein Running Gag bei uns tatsächlich.
Ja.
Tja.
Ja, Duisburg macht es jetzt wahrscheinlich doch noch, ne? Markus würde es nicht gerne hören. Gute Besserung, Markus. Er ist jetzt tatsächlich angeschlagen mit einem Achillessehnenanriss. Unser ehemaliger oder unser Podcast-Kollege,
Das ist
der
doch echt
also
Schiete.
läuft alles gegen ihn sozusagen.
Er ist quasi der Elias Saad dieses Podcast.
Ja, oh. Ja. Aber mal gucken, vielleicht macht die Fortuna ja irgendwie noch was Überraschendes und es gibt doch den Aufstieg vor Duisburg. Wäre auch schön für unsere Kollegen.
In die zweite Liga? Nee, in die dritte dann, ne?
In die dritte dann, ja.
Ja. Ja, dann fahren wir ja nach Fortuna Köln vielleicht nächstes Jahr.
Ja, das wäre es.
Das wäre schön. Habt ihr noch ein Thema, das ihr unbedingt loswerden wollt?
Für heute?
Ja. Also nicht, dass ich euch abwürgen will. Das bringt mir total Spaß heute Abend.
Aber wir haben schon ganz schön lange gemacht. Ne? Nee, das Spiel ist, glaube ich, durchgehend. Also ich glaube, auch Zustand St. Pauli, dass wir irgendwie durchaus zufrieden sein können, haben wir irgendwie, ich glaube, die Haltung ist rübergekommen.
Beim Pokal haben wir alle Chancen.
Ich glaube, können wir nur gewinnen.
Schon ins Hemd.
Ist Dienstag-Pokal oder Mittwoch oder wann ist das?
Dienstag um 18 Uhr.
In Leipzig.
Um Leipzig herum.
Jetzt, das ist Ulm. Haben wir einen neuen Torhüter vielleicht in Leipzig beim Pokalspiel? Den Erik?
Nein. Das ist nein, doch kein. Wirklich nur als Notnagel geholt.
Oh, Mann.
Ben Voll hätte ich mir vorstellen können. Ben Voll, wenn der fit gewesen wäre, hätte Ben Voll sicherlich das irgendwie machen können. Gerade in Leipzig, wo es dann nicht so wichtig ist. Da gewinnen wir sowieso. aber das wird Chabi Nico machen.
Chabi Alonso, oder wie heißt der Spieler von Leipzig? Nee. Nicht Alonso, sondern irgendeiner Chabi. Aber ja, die sind Tabellenzweiter der Bundesliga und wir sind Tabellenletzter.
So? Ja, da oben gucke ich nie hin, da weiß ich gar nicht.
Ja, du guckst ja sowieso meine zweite Liga, deswegen
ist das. Ja, genau. Oben in der ersten Liga ist mir sowas von egal.
Nicht mehr lange. Erik sagt, wir greifen an. Mit dem Heimsieg gegen Bayern greifen wir oben wieder an, sagt Erik.
Ne, greifen oder? Wir oben an? Nein, wir greifen nicht oben an. Wir wollen es nur irgendwie aus dem Abstiegskampf.
Welcher Erik vor allem? Also der hier im Podcast hat 1-8 gesagt und das erste Tor, den ersten Song 2 hören wir über gegen Bayern, aber ich rechne mir da nichts aus. Also da rechne ich mir mehr gegen Leipzig aus, ehrlich gesagt. Die haben Angst vor uns, weil die wissen, wie wir spielen.
Aber lass uns mal nicht. Nächstes Spiel ist Hoffenheim. Also die Meinung ist ja irgendwie, die stehen direkt vor uns und auswärts sind wir ja besser als, also ergebnisorientiert besser als zu Hause.
Ich hätte auch Bock, da mal hinzufahren, ehrlich gesagt.
Ach, Hoffenheim?
Ja, also nur um mal zu gucken, wie es ist. Haben die nicht auch Wein da?
Nee. Ja, sicher, aber bestimmt keinen leckeren.
Oh, echt nicht? Weil den fahre ich auch nicht hin.
Ist das ein Samstag? Das ist Samstag, glaube ich, ne? Das ist. Ich glaube, es ist ein Samstag.
Was soll denn das? Nein,
Hoffenheim. Aber ich habe Donnerstag, also, Freitag frei. Da könnte ich
das Problem am Hoffenheim-Spiel ist eher, dass wir es halt gewinnen müssen, weil wir alle denken, oh, die sind jetzt nur kurz vor uns und auswärts sind wir doch besser. Deswegen glauben alle, dass wir da gewinnen und das ist schlecht für uns. In Freiburg hat niemand gedacht, dass wir da gewinnen. Wir haben 3-0 gewonnen. So, ich glaube, bei den Spielen, wo wir Underdog sind, haben wir größere Chancen als bei denen, wo wir glauben, hier Augsburg. Nee, was hatten wir am Anfang der Saison? Augsburg. Heidenheim haben wir gedacht, können wir gewinnen.
Augsburg. Hätte wahrscheinlich
da Dortmund. War ich ja. Okay, ich fahre nicht auswärts, damit wir gewinnen.
Ja, das ist gut.
Das ist gut. Das ist gut.
So machen wir das.
Fährt einer von euch nach Leipzig? Nee, ne?
Nee, nicht auf den Dienstagabend.
Ja, Dienstag Leipzig ist nicht schön. Obwohl ich mir gerade eine Bahncard 50 für die Hälfte gekauft habe.
Sehr gut.
Sehr gut.
Aber dann müsste ich in Leipzig bleiben.
Kann man, glaube ich.
Ist nicht so schlimm. Ne? Ich bin da schon mal hingefahren, Willi, als wir uns in Besenstedt getroffen haben. Besenstedt bei Halle, bei Leipzig, bei Berlin. Da waren sehr viele Japaner und Amerikaner und die haben alle gedacht, sie fahren in die Nähe von Berlin. Dabei war es in der Nähe von Halle, in der Nähe von Leipzig.
Ah, sehr gut.
Und da wurden wir abgeholt vom Flughafen und alle können jetzt schon mal abschalten, die jetzt Anekdoten nicht mehr hören wollen, die nichts mehr mit Fußball zu tun haben. Und da waren zwei Amerikaner mit mir im Bus und haben gesagt, why? Looks like Wyoming. Ach, und dann können wir ja nächstes Mal, wenn wir Hoffenheim geschlagen haben und Leipzig geschlagen haben und Harris hat Donald Trump geschlagen, dann können wir mal einen richtig schönen internationalen Podcast machen. Und wir auf Platz 12 und Kamala Harris im weißen Haut. Das ist doch mal was Schönes. Schön aus.
Das sowieso schon.
Das
ist das so? Oh Gott, wir haben tatsächlich nach dem Hoffenheim-Spiel. Nee, da ist die Wahl dann gerade erst gewesen. Ne? Wir spielen.
Fünften, sechsten, glaube ich.
Nee, ist noch nicht gewesen, genau. Wir spielen am 2.11. in Hoffenheim.
Danach.
Und wer da gewinnt, der setzt ein Ausrufezeichen für die US-Wahl, würde ich mal sagen.
Oh. Achso, und wenn Hoffenheim gewinnt, dann gewinnt Trump, oder was?
Habe ich nicht gesagt.
Nein.
Ich habe gesagt, ein Ausrufezeichen.
Ein Ausrufezeichen.
Das ist ein alter journalistischer Trick, um sich nicht festlegen zu müssen.
Wenn man nichts sagen will, genau. Kannst du auch eine Frage stellen.
Ja, aber du kannst ja nicht nur Fragen stellen. Du musst ab und an auch mal sagen, also wer da gewinnt, der setzt ein Ausrufezeichen. Ganz wichtig.
Super.
Sehr gut, sehr gut.
Ah, in dem Sinne haben wir noch einen AC/DC-Song, den wir zum Abschluss summen können.
Nee.
Ich kann euch was auf der Gitarre vorspielen hier.
Oh ja, oh ja, mach bitte. Oh ja, bitte, bitte. Wie geil wird das denn?
Ich höre nicht.
Ich werde das Mikrofon drehen.
Ja. Ah, jetzt höre ich
was. Das war eine Bariton-Gitarre.
Macht nichts.
Bariton. Drei Akkorde auf dem Bariton. Auch schön.
Nee, ich bin zu betrunken, ich bin nicht vorbereitet, das geht ja gar nicht.
Aber betrunken? Das war genau richtig, betrunken und
if you want blood, you've got it. Das war der Chor-Song.
Ah, sehr gut.
Schöne Aussicht. Das braucht man doch auch in so einer Kopfstimme, ne? Ich weiß gar nicht, ob ich das hinkriege. If you want blood, you've got it. Oder so ähnlich.
Das kriegst du ungefähr so gut hin wie ich auf der Gitarre.
Also da kann sich mit unserem Background kann sich Hoffenheim warm einpacken, würde ich sagen.
Ja,
würde ich
auch
sagen. Da haben die was zu erwarten.
Ah, das kriegen die auch alle gar nicht hin. So was sie hier gerade hingekriegt haben, kriegen die gar nicht hin. Der Typ übrigens hinter uns hatte Regenbogen-Flagge um, dann hatte er ein Regenbogen-Trikot und hatte seine Fingernägel in Regenbogenfarben. Der war ein cooler Typ.
All in.
Ja,
und ich hatte nur meine Regenbogenflagge und den Regenbogenschal vom Überquell für den FC St. Pauli Handball. Das war so alles, was ich hatte an Regenbogen.
Ich hatte eine Regenbogenmütze und Socken. Socken sah man nicht, Mütze sah man aber auch nicht wirklich, weil ich sie nie aufgesetzt habe, weil es zu warm war.
Du hast die Socken oben auf dem Kopf getragen, habe ich gesehen. Das sah aus wie eine Mütze.
Ich habe eigentlich nur die Sonnenbrille getragen, weil das der einzige Hilfsmittel war, um zu sehen, was überhaupt auf der anderen Seite passiert ist. Weil ich nichts gesehen habe. Tatsächlich, Nord war so sonnenbeeinflusst, dass ich keine Chance wahrgenommen habe der ersten Halbzeit. Das ist wirklich brutal gewesen. Fand ich echt sehr anstrengend. Aber so ist es manchmal.
Erik Smith musste sich auch ständig so die Hand vor den Kopf halten.
Ja, Wahnsinn. Damit
er nicht so von der Sonne geblendet wird.
Ja, Carol Metz auch. Und hatte auch vor seinem Fehlpass, hat er auch so, und hat ihn aber auch nicht besser gesehen.
Leider die Hand zu tief gehalten, konnte auch nicht sehen.
Hat wahrscheinlich einen Spiegel in der
Innenseite jetzt ist gehabt. Gut.
Erik, ich sehe gar nicht so schlecht aus. Und zack.
Wir werden ja nicht besser jetzt hier. Jetzt,
wird schlimmer.
Mach mal die abschließenden Worte.
Das ganze Stadion. Vielen Dank, Freunde. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Bis dann. Tschüss.
Der ist schon rausgesprungen.